ersten Schöpfungsbericht, aus dem ersten Kapitel, eine wichtige Hilfe. In dem zweiten Teil, ich sollte nicht sagen erst und zweiter Schöpfungsbericht, es gibt nur einen Schöpfungsbericht, es werden nur verschiedene Schwerpunkte gesetzt. In dem zweiten Teil wird dann diese Beziehung zwischen Mann und Frau ganz fantastisch von Anfang bis zum Ende hin in den verschiedenen Phasen aufgezeigt. Ich glaube, vielen von uns entgehen diese Phasen. Und weil wir nicht wissen, in welcher Phase wir uns befinden, fallen wir auf die Nase, anstatt die Phase zu erkennen. Und dann liegen wir halt da. Das heißt im 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, Gottes schuf er ihn, und er schuf sie einen Mann und ein Weib. Gott hat sie also das Ganze ausgedacht. Mit Mann und Frau und mit Sexualität und mit Liebe. Wenn Gott sich das ausgedacht hat, gehört alles, was mit Freundschaft, was mit Liebe, was mit Sexualität zusammenhängt, nie in die Gosse, sondern immer in die Gemeinschaft mit Gott. Und es wird billig gemacht. Und wenn es ohne Gott gehandhabt wird, wird es sinnlos. Weil Gott allem seinen Sinn und seine Ordnung verleiht. Wenn du Gott ausklammerst aus diesem Bereich, wirst du ungeordnet in diesem Bereich. Und es gibt ein Chaos. Nimm Gott raus und du hast Chaos. Das haben wir in der Welt, weil die Welt meint, ohne Gott zurechtzukommen. Und jetzt kommt eine grundsätzliche Ordnung, die Gott hier aufzeigt, Vers 28. Nachdem Gott Mann und Frau, nicht Junge und Mädchen, Mann und Frau, nicht Freund und Freundin, Mann und Frau. Es gibt in der Bibel sehr, sehr wenig über Kinderfreundschaften. Wo so ein 15-jähriges Kind sich in ein 16-jähriges Kindinchen verschießt und man sagt, also, Mensch, oh boy, mein Herz bubbert und wir gehören zusammen. Gott spricht immer von Mann und Frau, von Beziehungen, die auf Ehe, die auf Bindung angelegt sind. Alles andere, was außerhalb dieser Absicht liegt, ist Flirt. Liebelei, das schön sein kann, aber sehr, sehr schnell Gefahr läuft, unaufrichtig zu werden. Und Gott gibt hier eine grundsätzliche Ordnung in Vers 28, Gott segnete sie, das ist der geistliche Aspekt. Diese beiden stehen vor Gott, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, dieser geistliche Aspekt muss vorliegen. Wenn der Partner, der Freund, die Freundin kein geistliches Leben hat, wird die ganze Beziehung unaufrichtig. Sie wird beschränkt und sie ist zum Sterben verurteilt. Entweder für den einen, dass er sein geistliches Leben aufgibt, oder für den anderen, dass er sich immer ausgeschlossen weiß. Wenn du einen Partner hast, oder meinst zu haben, der kein geistliches Leben hat, der nicht von neuem geboren ist, und sagst, das ist der Partner fürs Leben, bist du lieblos. Das wäre so, als wenn du jemanden heiraten wolltest, der irre ist. Wenn ich denke, dann der Verrückte. Das wäre genau auf der gleichen Ebene. Weil ein wichtiger Lebensbereich dem anderen nicht zugänglich ist, wo er automatisch ausgeschlossen ist, hat keinen Zugang. Und wenn Gott für dich an erster Stelle steht und für den Partner nicht, wie soll er dich verstehen können? Wie soll er dich lieb haben können? Wie soll er dir vertrauen können? Wie soll er Zugang haben zu deinen Empfindungen? Wie soll er deine Entscheidungen verstehen können, wenn Gott für ihn bedeutungslos ist? Das ist also total lieblos, wenn dieser geistliche Aspekt nicht von Anfang an erster Stelle steht. Dann kommt der zweite Aspekt, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist der sexuelle Aspekt. Das gehört in die Partnerschaft hinein, Sexualität. Es steht hier an der zweiten Stelle, weil Gott sie gesegnet hat. Das heißt, hier wird ja eine Ehe geschlossen, von Gott eingesegnet. Und es gehört nach der Geistlichkeit innerhalb der Ehe an die zweite Stelle. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Gott ist nicht prüde in Bezug auf Sexualität, nie gewesen. Der hat alles, was in dir dran ist, erfunden, sich ausgedacht und wollte gern, dass du auch mit deiner Sexualität Erfüllung findest und glücklich bist. Hat Gott sich so gedacht. Nur wenn wir die Bedienungsanleitung auch für unsere Sexualität nicht beachten, laufen wir Gefahr, dass einiges an uns kaputt geht. Und dann werden wir Schiffbruch erleiden. Und dann wird es nicht erfüllend sein, sondern genau das Gegenteil bewirken. Und ich habe mit jungen Leuten gesprochen, die sagen immer, Sexualität, das stinkt mir so sehr, das ödet mich so an und das ist richtig scheußlich. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Gott sagt, füllet die Erde und macht sie euch untertan. Wobei Zusatzbemerkung gemacht wird, Sexualität ist zunächst nicht nur dazu da, dass Kinder in die Welt gesetzt werden. Das ist nicht wahr. Gott hat sie geschaffen, um eine Ehe glücklich zu machen, um Erfüllung in die Ehe hineinzubringen, ist eine Form der Mitteilung, die in die Ehe hineingehört. Und die Bibel macht es unmissverständlich deutlich, dass Sexualität außerhalb der Ehe Hurerei ist. Immer. Egal welche Vorsätze da sind, egal wie sehr man sich festlegen möchte, egal wie sehr man sich vornimmt, wir werden später heiraten, Sexualität außerhalb der Ehe ist immer Hurerei. Immer, ohne Ausnahme. Es kann sein, dass hier einige von euch später noch Anfragen haben, können wir gerne darauf eingehen, weil viele dann sagen, ja, wo steht das in der Bibel? Sag mir das mal. Und die Bibel spricht nie in der Negation davon, immer nur vom Positiven. Du sollst die Ehe nicht brechen. Eine Ehe kann nur dort gebrochen werden, wo sie vor Zeugen vollzogen worden ist. Wo sie nicht vollzogen worden ist und dann Sexualität praktiziert wird, ist es immer Hurerei. Und Hurerei ist Sünde. Die Bibel sagt, kein Hure wird das Reich Gottes sehen. Keiner kommt nicht rein. Es sei denn, dass du deine Schuld bekennst, Buße tust und neu anfängst. Das kommt als drittes. Füllt die Erde, macht sie euch untertan. Es soll also ein Bezug zum Leben gefunden werden, als untertan machen in der Erde. Das ist der gesellschaftliche Bezug. Die Gesellschaft damals bestand in erster Linie aus Tieren. Man sollte sich die Erde untertan machen. Die soziale Dimension ist das. Der Bezug zur Umwelt sollte von beiden gemeinsam gefunden werden. Sie sollten gemeinsam eine Beziehung zu der Welt haben, in der sie leben. Und dann kommt die vierte Dimension, herrscht über sie. Macht sie untertan und herrscht über sie. Sie hat einen Bezug zu der Welt, in der ihr lebt. Herrscht über sie. Das ist der intellektuelle Zusammenhang. Herrschen hat mit Denken zu tun. Denkt gemeinsam. Tauscht euch aus über die Art und Weise, wie ihr denkt. Es gibt also vier Bereiche, die eine Gemeinschaft, eine Freundschaft, eine Liebe hin zur Ehe und dann innerhalb der Ehe fördern sollen. Das ist die Ebene der geistlichen Dimension, der sexuellen Dimension, der gesellschaftlichen Dimension, der intellektuellen Dimension. Und die Reihenfolge für die Entfaltung einer Freundschaft mit der Möglichkeit, dass es zu einer Liebe wird und hinterher eine Ehe wird, ist die, dass wir diesen Bereich außerhalb der Ehe zunächst ausklammern und uns auf diese drei Bereiche konzentrieren. Wir tun das Gegenteil. Wir beginnen bei diesem Bereich, mit Händchen halten fängt es an, Haut auf Haut fühlt sich immer schön an und steigert in mir meine Biologie und bringt mich zu bestimmten Siedepunkten, wo ich dann und dann hält man nicht nur Händchen, dann hält man Ärmchen, dann hält man alles und dann wird gefummelt und dann wird gespielt und dann wird geknutscht und dann wird geküsst und dann wundert man sich, wenn die Biologie die Gefühle nicht nur mit Liebe, es hat gar nichts mit Liebe zu tun, es hat mit Biologie und mit Trieben zu tun. Wenn es auf einmal mit dir durchgeht und sagt, ich kann nicht mehr warten. Und auf diesen Bereichen hat sich nichts abgespielt. Geistig ist man sich in die Nähe gekommen, gesellschaftlich, man ist nie gemeinsam in Erscheinung getreten in der Welt, in der man lebt, hat keine gemeinsamen Bezüge zur Umwelt hergestellt, weil man immer nur für sich sein wollte, um sich auf den Körper des anderen zu konzentrieren. Und man hat auch nicht seine Gedanken ausgetauscht, nur seine Gefühle und seine Triebe gegenseitig hochgeputscht. Und dann hat man nachher keine Basis mehr, fühlt sich verpflichtet, schlittert in die Ehe hinein und wundert sich, wenn es ihm nur in die Brüche geht oder man sich so aneinander gewöhnt, dass man aneinander vorbeilebt. Wir kommen später noch einmal darauf zu sprechen, wenn ich euch sieben Gedanken mitgebe, die ihr beachten sollt bei einer Freundschaft. So viel nur zum Grundsätzlichen zunächst. Das sind also die vier Bereiche, die dazugehören. Auf diesen vier Bereichen soll gearbeitet werden in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft. Und solange nicht die Absicht besteht oder die Möglichkeit besteht, auf eine Ehe gemeinsam hinzuarbeiten, weil man es nicht weiß, beschränke dich auf 1, 3 und 4. Lernt geistlichen Austausch ohne Abkapselung von anderen, lernt gesellschaftlich euch in der Gesellschaft, in der ihr lebt, zu betätigen und einzusetzen und lernt eure Gedanken auszutauschen, dass man miteinander im Gespräch bleibt. Das ist das Gesündeste, was man tun kann. Alles andere führt früher oder später irgendwie ins gegenseitige Verderben und in die Brüche bringt viel Tränen und viel emotionalen Stress. Jetzt kommen wir zu dieser Entwicklung, die im 1. Mose 2 uns gegeben wird. Gibt es hierzu irgendwelche Fragen? Wir arbeiten später nochmal auf. Ich wollte es jetzt nur angedeutet haben und wir kommen später auf einzelne Elemente nochmal zu sprechen. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was der eine oder andere gerade aufarbeiten möchte. Jetzt kommt was Schönes. Wie finde ich meine Frau im Paradies? 1. Mose, Kapitel 2. Vers 18. Es ist nicht gut, sprach Gott der Herr, dass der Mensch allein sei. Bist du Mensch? Dann ist nicht gut, dass du allein bist. So hat Gott das festgelegt. Das sagt Gott. Das war das erste Mal in seiner ganzen Schöpfung, dass er sagt, es ist nicht gut. Alles andere war sehr gut, nur eine Sache war nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann sagt der gleiche Gott, der die Erkenntnis hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, der Mensch selbst hat es noch gar nicht so gemerkt. sagt Gott, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Ich will. Es kommt als erstes die zeitnotwendige Einsamkeit. Das ist das Erste. Der Mensch ist allein. Junge Mädchen gleichermaßen zeitnotwendige Einsamkeit. Das ist wichtig und notwendig. Dass du zunächst eine Phase hast, in der du den Umgang mit Gott einübst, das hat ja der Mensch hier gemacht. Gott hatte mit dem Menschen gesprochen, der Mensch hat mit Gott gesprochen, und solange deine Beziehung zu Gott nicht stabilisiert ist, du noch nicht fest im Glauben bist, dich im Glauben noch nicht bewährt hast, du noch nicht weißt, ob du wirklich Gott treu bist und die Beziehung mit Gott wirklich widerstandsfähig ist, lass dich auf keine Partnerschaft ein, denn sie wird dich behindern, dir nicht helfen. Sag nicht, ja, der andere wird ja auch mit mir beten und wir falten dann gemeinsam die Hände. Schön und gut, aber letztlich bringt es dich nicht weiter. Es ist notwendig, eine zeitnotwendige Einsamkeit zu durchstehen, in der deine Beziehung zu Gott vertieft, gefördert und befestigt werden kann. Wenn das nicht geschehen ist, begibst du dich nur auf Glatteis in Bezug auf Freundschaft, in Bezug auf Liebe. Das ist der erste Schritt. Jetzt kommt der zweite Schritt. Nachdem Gott beschlossen hatte, etwas zu unternehmen. Und es ist schön, dass Gott also das schon vorher tut, bevor der Mann selbst etwas tun konnte, was hätte auch tun können. Nach der zeitnotwendigen Einsamkeit kommt von Vers 19 bis Vers 20a ein zweiter Schritt. Denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Feld und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollen sie heißen. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Soweit. Nach der zeitnotwendigen Einsamkeit, wo der Umgang mit Gott eingeübt wird, kommt als zweites die Zeit der Umweltorientierung. Zeit der Umweltorientierung. Umweltorientierung. Wo der Mensch sich in der Welt, in der er lebt, zurechtfindet. Belaste dich nicht mit einer Liebelei, mit einer Freundschaft, solange du nicht in der Welt, in der du lebst, dich so zurechtfindest und so auskennst, dass du einem Partner entweder Hilfe sein kannst oder Leitung sein kannst. Das sind ja die beiden Rollen, die wir übernehmen sollen. Der Mann soll der Leiter, der Führer sein, die Frau soll die Gehilfin sein. Und du kannst nur dann helfen, wenn du dich auskennst. Wenn hier der Mäcki jemand in der Küche helfen soll, kann er nur dann eine Hilfe sein, wenn er sich auskennt. Wenn er eine Anleitung bekommen hat. Und um eine Anleitung zu bekommen, muss man sich zunächst orientieren in der Welt, in der man lebt. Wie finde ich mich in dieser Welt zurecht? Dazu gehört auch die Berufsausbildung. Das ist gerade dort, wo man studiert, ein bisschen schwierig und es gibt Ausnahmen. Aber man muss in der Welt, in der man lebt, zunächst sich orientiert haben, sich zurechtfinden, und zwar ohne Partner. Damit der Partner nachher nicht als Entschuldigung benutzt wird, dass er kennt sich aus, das muss ich noch. Jeder sollte diese Orientierung in der Umwelt haben. Und dann kommt was ganz, ganz Schönes, was wir heute kaum noch verkraften, weil wir so furchtbar empfindlich und wehleidig geworden sind und kaum noch was aushalten können. Das heißt, dann im zweiten Teil von Vers 20, nachdem der Mensch Vogel und Vieh und Tiere auf dem Felde benannt hatte, aber für den Menschen war keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Er hat sich also in der Umwelt orientiert und guckt sich jetzt so alles an, was da so vorbeimarschiert. Das nennen wir Orangutan, das nennen wir Schimpanse, das nennen wir Huhn, das nennen wir Elefant, das nennen wir Giraffe. Und dann gucken sie die anderen und sagt, nett, aber für mich nicht das Passende. Ist gut, wenn man sich in dem Zoo Gottes ein bisschen umschaut, sagt man ganz bestimmt, hat der Adam auch gemacht, und du guckst hier gleich rum und sagst, das ist eine richtige Giraffe, für mich nicht das Ideale. Das ist ein kräftiger Orangutan, für mich passt er nicht. So ein Elefant, nee, so orientiert sich in der Welt, in der er lebt. Umweltorientierung, auch in Bezug auf Menschen, ist ganz wichtig, dass man das tut. Aber nicht Umweltorientierung, um jetzt auf Biegen und Brechen sich schon das zu nehmen, was Gott vorbereitet hat. Sondern es kommt in dieser Umweltorientierung, auch rein menschlich in dieser Umweltorientierung, und unsere Menschheit besteht ja aus einem großen, schönen Zoo, dass mit dieser Umweltorientierung die Bereitschaft verbunden ist. Ich bin bereit zu warten, weil Gott für mich was vorbereitet. Und es wächst gleichzeitig, und das ist die dritte Phase oder die dritte Zeit, Zeit der Sehnsucht. Er sieht, wie die Viecher da alle paarweise durch die Lande marschieren und glücklich miteinander sind und sagt, die haben es gut und der Affe hat seine Äffin, die Giraffe hat ihre Giraffin und das Zebra seine Zebrin und ich bin hier, ein Regenwurm hat sein Regenwurminchen und ich bin hier Adam ohne Adaminchen, ganz allein. Und das wird in ihm eine Sehnsucht wach. Und diese Zeit der Sehnsucht ist die dritte Phase. Und diese Zeit können wir kaum noch aushalten, weil unsere Welt uns das so schwer macht. Jede Sucht, die wir haben, alles, was wir suchen, kann fast sofort befriedigt werden. Und wir haben uns daran gewöhnt, alles, was wir wollen, uns sofort zu nehmen. Und das ist schlecht. Zeit der Sehnsucht ist die Zeit, wo so meine Wunschtraumprinzessin vor meinen Augen so wächst. So zierlich wie eine Giraffe und kräftig wie ein Affe und dickfällig wie ein Elefant, damit sie alle Hiebe und die Stiche vertragen kann, die ich mir suche, muss das Mädchen haben, so eine dicke Haut und dann muss sie vielleicht geschickt sein oder springen können wie ein Känguru. Und ich lege mir von jedem so die richtige Eigenschaft zusammen, orientiere mich, sage das und das und das und ich forme so meine Wunschprinzessin, nicht nur vom Aussehen her, nicht nur von den Ansprüchen her, sondern von die Sehnsucht wächst in meinem Herzen und halte diese Zeit der Sehnsucht aus, wie wichtig. Mit dem Wunschprinzen, mit der Wunschprinzessin. Ohne jetzt zu groß zu idealisieren, oft sieht man ja jemanden und sagt, oh, ich glaube, der entspricht meinem Wunschbild. Dann lernt man die Leute kennen und sagt, Irrtum, außen hui und innen nicht für mich. Es kommt nach der Zeit der Sehnsucht und weil wir diese Zeit der Sehnsucht kaum aushalten, fehlt bei uns oft die nächste Phase und deshalb haben wir so viel Schwierigkeit mit Flirt. Mit Händchen halten und mit Abknutschen und so all die Dinge, deshalb hasse ich die Zeitschrift Bravo, ihr habt es schon gemerkt, das kommt immer wieder. Weil diese Dinge da so totgetrampelt werden und so lieblos zerrupft werden und Leute etwas vorgegaukelt wird, was der Wahrheit einfach nicht entspricht. Es kommt dann, als der Adam merkt in Vers 20, für den Menschen war keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Es kommt als viertes die Zeit des Schlafs. Wo der Adam mit all seiner Sehnsucht, mit all seiner Träumerei, mit all seinen Wünschen zur Ruhe kommt. Schläft. Und Gott hilft ihm dabei zu schlafen. Das ist ganz, ganz schwer, weil heute uns kaum noch einer in Bezug auf Freundschaft, Liebe, Ehe, Sexualität schlafen lassen will. Von allen Seiten werden wir immer wieder wachgerüttelt. Gehst am Kiosk vorbei und du siehst fast nur noch nacktes Fleisch. Noch ein Wunder, dass die Verkäuferin halbwegs angezogen oder dahinter steht. Aber das, was einem so angeboten wird, man wird fast rot, wenn man dran vorbei ist. Sei denn, man hat sich schon so dran gewöhnt, sagt dann kaum noch was. Naja, wie eine Schlechterei, nicht? Eins schlechter als das andere. Und wird viel nacktes Fleisch bloß ausgehängt und das alles. Und man wird fast daran gehindert, in dem, was die Kameraden, Kameradinnen zu sagen haben. Man wird überall an allen Ecken animiert. Du hast Triebe, du hast Sehnsucht, wenn du Hunger hast, isst du und wenn du deinen Sextrieb verspürst, dann musst du ihm nachgeben und musst drauf eingehen. Und das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Weil Sexualität eine schöpferische Kraft ist. Und schöpferische Kraft gehört in die Hand des Schöpfers. Wenn sie vom Schöpfer nicht geordnet und gehandhabt wird, wird sie zu dem, was Schöpfung ohne Gott immer wird, Chaos. Es geht rund und drüber, es wird ganz durcheinander, verwildert und verwüstet. Und Gott hilft dir, diese Zeit des Schlafes durchzuhalten. Und während dieser Zeit des Schlafes macht Gott etwas ganz, ganz Fantastisches. Es gibt als fünftes die Zeit, lesen wir das gerade in Vers 21, wo Gott, zweiten Teil, nahm seine Rippen eine und schloss die Stätte zu mit Fleisch. Und dann heißt es weiter, in Vers 22, und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm. Die Zeit göttlichen Handelns. Taucht Gott zu, dass er handelt.
die Zeit göttlichen Handels, dass Gott eingreift und dass er deine Sehnsucht, deine Bedürfnisse und den anderen Partner, der für dich der ideale Partner ist, durch und durch kennt. Und Gott arbeitet an dem Partner, während du schläfst. Gott vervollkommnet den Partner, wenn du dich um keinen Partner kümmerst. Zeit göttlichen Handels. Das wird hier das schöne Bild gebraucht und es ist ein anschauliches Bild. Der Wilder Smith geht auf die Biologie dieses Bildes ausführlich ein. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch ihn gehört hat. Ich werde es gerade kurz antippen, ihr könnt es wahrscheinlich in einem seiner Bücher nachlesen. Die Rippe ist der Ort über dem Herzen, nicht? Wo die ganzen Sehnsüchte, die ganzen Gefühle, die ganzen Wünsche sich angestaut haben. Und Gott nimmt diese ganze Sehnsucht. Gott nimmt all deine Gefühle. Gott nimmt all das, was du empfindest und legt es in einen Partner hinein, damit er dir entsprechen kann. Gott geht also an dem, was du brauchst, an deinem Bedürfnis nicht vorbei. Und Gott weiß sehr viel besser, was du brauchst, als du selbst es weißt, weil Gott dich durch und durch kennt, du kennst dich nur nicht. Gott legt also und schafft einen Partner, der dir genau entspricht, der für dich das sein wird, was du brauchst. Der Wilder Smith geht auf die Biologie dieses Ganzen ein und sagt, die Zellen und die Zellkerne aus dem Rippengewebe sind am idealsten geeignet zur Vervielfältigung. Und von daher ist das ganz, ganz fantastisch und wahrhaftig, dieses Bild, das hier gebraucht wird. In jedem Zellkern liegt die ganze Information drin, um eine Kopie deines Lebens neu zu schaffen. In jedem Zellkern deines Lebens, aus deinem Gewebe, überall, wo du einen Zellkern hast, liegt in dem Zellkern die ganze Information gespeichert, die ein Zwilling von deiner Sorte produzieren könnte. Man könnte dich also tausendfach wiederholen, wenn man den Zellkern oder die Zellkerne, die du hast, nimmt und sie zur Befruchtung benutzen würde, so etwas genau identisch rauskommen wie du, weil die ganze Information eines Menschen im Zellkern liegt. Und die Zellkerne im Rippengewebe eignen sich am besten für diesen Vorgang. Weil Gott ein kluger Gott ist, ein vernünftiger Gott ist, hat er natürlich nicht nur einmal die ganze Anstrengung der Schöpfung eines Menschen wiederholt, dann hat den Zellkern genommen und einfach eine Vervielfältigung vorgenommen. Und durch Variation die Eva geschaffen. Ihr müsst es ausführlicher beim Wilder Smith nachlesen. Ich bin kein Biologe, er ist Biologe. Und er geht diesen Vorgängen nach und das ist faszinierend. Das ist einfach zu wissen, dass also nicht nur bloß so pro forma hier die Rippe reingehauen wird, sondern dass Gott damit schon eine ganz bestimmte Absicht verfolgt. Und jetzt kommt die sechste Phase. Nach der Zeit göttlichen Handels kommt als sechstes die Zeit göttlicher Führung. Gott führt die beiden zusammen. Und das ist was Schönes. Und ich wünsche euch allen, dass ihr diese Führung erlebt. Der Adam musste also nicht jeden Tag gucken, aber wie ist das jetzt? Der konnte ganz gelassen mit seiner Sehnsucht leben, trotz seiner Sehnsucht einschlafen, weil er Gott vertraute, dass Gott seinem Bedürfnis entspricht. Und es heißt in Vers 22, Gott brachte sie zu ihm. Zeit göttlicher Führung. Jetzt kommt etwas ganz Männliches, männlich-menschliches. Vers 23 sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Ich bin der Mann, dann wird sie wohl die Männin sein. Bezieht also alles sofort auf sich und leitet von sich ab. Wie könnte die was anderes sein als Mann? Nur sie ist kein Mann, also ist eine Männin. Und das ist so typisch Mann, dass man so ein bisschen engstirnig und kurzsichtig denkt. Gott führt beide zusammen. Das heißt nicht, dass man als junger Mensch nicht Umschau halten darf. Ich wiederhole, man darf den ganzen Tierpark Gottes unter den Menschen durchforsten und anschauen. Kennenlernen auf den Ebenen, die ich vorhin als erste, dritte und vierte Ebene genannt hatte. Dass man geistlich Leute kennenlernt, sozial, gesellschaftlich mit Leuten gemeinsam in dieser Welt schafft, intellektuell austauscht, aber zunächst auf der sexuellen, auf der körperlichen Ebene, und Körper und Sexualität sind ganz, ganz eng miteinander verbunden. Deine Sexualität liegt nicht nur in deinem Geschlechtsorgan, deine Sexualität liegt in deinem ganzen Körper mitbegründet, liegt in dir, in deinem Menschsein drin, in deiner ganzen Biologie. Halte diesen Bereich zunächst aus jeder Freundschaft, aus jeder Bekanntschaft raus, um Zeit zu haben, den ganzen Zoo Gottes kennenzulernen, zu benennen. Dann der Sohntyp, der Sohntyp, der Sohntyp, der Sohntyp. Lass durch dieses Kennenlernen, durch dieses offene, herzliche, freundliche, geistliche Kennenlernen innerhalb christlicher Gemeinschaft in dir eine Sehnsucht wachsen, wo du sagst, so ein Mensch oder ein Mensch mit den und den und den Eigenschaften, der würde meinen Bedürfnissen entsprechen. Und dann lass es Gott zu, dass er dich schlafen lässt für eine Weile. Und Gott wird den Partner für dich zubereiten und zur rechten Zeit, nie zur falschen, dir den Partner über den Weg bringt. Du brauchst gar keine Angst zu haben, jetzt oder nie, gibt es bei Gott nicht. Gott hat viel, viel Zeit. Vielleicht siehst du ihn und sagst, oh, das wäre schön, wenn der und der oder die und die. Und dann warte. Warte, bis Gott zusammenführt. Wir werden noch darüber sprechen, wie dieses Zusammenführen auch von unserer Seite begleitet sein kann. Wir müssen nicht irgendwo zu Hause auf dem Stuhl hocken und sagen, also, jetzt war ich schon 50 Jahre, jetzt wird es langsam Zeit, dass jemand kommt, dass mich heiratet. So ist es nicht gemeint. Es gibt eine zeitgöttliche Führung und Gott führt ganz bestimmt. Und dann gibt es noch ein letztes. Und dieses letzte werden wir später noch ausführlicher behandeln. Vers 24, die notwendige Trennung. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen und sie werden sein ein Fleisch. Da werden drei Wirklichkeiten miteinander verbunden, auf die wir, der Tobisch hat es in einem seiner Bücher gemacht, der Peter Wiegand hat es im Schloss Klaus ausführlicher noch abgehandelt und ich werde eine Mischung aus den beiden euch anhand dieses Verses später noch vortragen, damit ihr dieses Dreiecksverhältnis seht, verlassen, anhängen, ein Fleisch sein. Anhängen ist die Ebene der Liebe, das Verlassen ist der Punkt der Trauung, der Hochzeit, wo man richtig verlässt, weggeht, auch physisch, geografisch die Eltern verlässt und ein Fleischsein ist die Wirklichkeit, die Ebene der Sexualität. Diese drei gehören zusammen in der Ehe. Das rein geografisch äußerliche Verlassen durch den Akt der Trauung, ob das jetzt vom Altar oder vom Standesamt ist, ist unwichtig. Nur unter Zeugen muss es geschehen, muss unter Zeugen geschehen, weil es ein Bündnis ist, dass er Zeugen bedarf, um seiner eigenen Schwachheit willen. In der Bibel wurde Gott zum Zeugen geholt, weil keine anderen Trauzeugen gab. Hier beim Schöpfungsbericht. Und doch hat Gott das Ganze bezeugt. Und es wurde unter dem sichtbaren Zeugnis Gottes diese Ehe vollzogen. Und dann kommt die Wirklichkeit der Liebe und die Wirklichkeit der Sexualität, diese drei Dinge sind wie ein Dreiecksverhältnis und gehören zusammen. Darauf gehen wir später noch ein. Das sind die sieben Schritte zunächst in der grundsätzlichen Entwicklung. Und ich werde euch morgen sieben weitere Schritte geben. Wie kann ich jetzt auf eine Freundschaft oder was soll ich beachten, um mich darauf vorzubereiten? Und dann gehen wir auf dieses Dreieck nochmal ein und dann gehen wir auf ein biblisches Kapitel ein, wo ausführlicher so eine Freundschaft beschrieben wird oder der Einstieg in die Ehe. Das ist ganz schön, das ist das zweitlängste Kapitel in der Bibel. Das könnt ihr in Ruhe studieren, wenn ihr wollt, könnt ihr schon vorstudieren. Das ist im 1. Mose, Kapitel 24. Da sind ganz viele gute Prinzipien enthalten. 1. Mose, Kapitel 24, über Rebekka und Isaak. Das war damals so ein bisschen komplizierter. Da wurde der Knecht losgeschickt, um die passende Frau für den Sohnemann zu holen. Da musste man Kamel haben und so weiter. Das sind so notwendige Nebensächlichkeiten. Darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele wichtige Hilfen und auf die könnt ihr euch konzentrieren und da schon mal ein bisschen vorarbeiten. Da schließen wir das jetzt ab. Wir können an dem Kapitel weiterarbeiten. Es geht ein ganz klein wenig zu sprechen und wir machen das jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe leider immer nur bis 12:30 Zeit. Ich muss also dann das abschließen, das macht ja nichts. Ihr könnt ja dann noch ein bisschen Luft holen vor Mittagessen. Und ich werde das Vorwort zu dem, was ich euch jetzt mitgebe, morgen liefern. Ich gebe euch jetzt das Nachwort. Weil das Vorwort mit in diese Begriffsklärung passt, ich werde morgen den zweiten Begriff aufgreifen. Ich gebe euch hier jetzt einige praktische Hilfen. Vielleicht machen wir einen anderen Ansatz, und das ist vielleicht auch deutlicher. Zur Partnerfindung. Ich hatte gestern diesen Dreisatz von Tobisch euch gegeben, aus diesem letzten Vers im Schöpfungsbericht. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Dieses Verlassen geschieht bei der Trauung. Trauung ist das Gelöbnis zur Treue, Hochzeit. Und er wird seinem Weibe anhangen. Anhangen ist diese Anhänglichkeit, wie in der Wirklichkeit der Liebe gemeint ist. Und sie werden ein gebrochen wird und man die Ehe bricht, sich scheiden lässt,
wird man vor sich selbst unglaubwürdig. Man verliert etwas von seiner Persönlichkeit. Gott kann bestimmt heilen, aber es bleiben bleibende, schmerzende Wunden zurück, die dich das ganze Leben kennzeichnen werden. Das gleiche gilt für die Sexualität. Sexualität ist mehr als nur einfach mal ein bisschen Vergnügen haben, um seine Triebe auszuleben. Man geht auf den anderen ein und es ist wie eine Legierung von Metall. Man verschmilzt ineinander, geht ineinander über und betätigt eben nicht nur seinen Trieb, sondern gibt von seiner Persönlichkeit und will von der Persönlichkeit sein. Denn wenn hier auseinandergebrochen wird, geht wieder etwas kaputt. Weil etwas von mir an dem anderen kleben bleibt und etwas von dem anderen an mir kleben bleibt. Das ist der vernünftigste Einstieg, der über die Liebe, das ist die Drehtür, das sind Türen, wenn du hier durchgehst, die Tür ist losgefallen. Und wenn das jetzt wieder auseinander geht, mal wegen Sexualität außerhalb der Ehe, vor der Ehe praktiziert wird, und man dann auseinander geht und merkt, wir haben uns getäuscht, bricht etwas in einem selbst kaputt. Auch hier kann Gott heilen und neu machen. Und trotzdem bleiben für den Rest des Lebens bleibende Narben. Wenn ich hier den Einstieg finde in eine Partnerschaft mit dem Ziel, auf die Trauung und auf die Sexualität Schritt für Schritt hinzuarbeiten, damit wir nachher in einer Parallelentwicklung an beiden Enden gleichzeitig landen und dort, wo wir uns die Treue geloben, auch bereit sind, uns sexuell zu vereinigen, das ist die vernünftigste Entwicklung. Wenn wir halbe Strecke feststellen, wir haben uns getäuscht, kann man durch die Tür der Liebe wieder aussteigen. Die Liebe gibt den anderen frei, hält ihn nicht fest. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt noch nicht. Ich will das Vorbild haben, und da haben wir ja oft Schwierigkeiten mit der Freundschaft. Das fängt ja vor der großen Liebe an. Es ist ein Irrtum zu meinen, es war Liebe auf den ersten Blick. So etwas gibt es nicht. Es ist ein Missverständnis von Liebe. Es gibt Gefühle auf den ersten Blick. Jemand, der mich innerlich unwahrscheinlich anspricht und aufregt, und ich kriege kaum mehr Luft, das gibt's. Aber das geht nach einer gewissen Zeit, genauso wie es gekommen ist. Spätestens, wenn ich anfange, den anderen gut kennenzulernen. Und ich merke, der ist gar nicht so, wie ich gefühlt habe. Deshalb hüte dich vor solchen Gefühlsempfindungen, sie als das Entscheidende auszugeben. Solche Gefühlsempfindungen sind nie dazu da, um uns beständig in einem Liebeshoch zu halten. Das hältst du gar nicht durch. Bevor ich also durch Liebe eintrete in ein Verhältnis, wo wir uns gezielt auf Ehe vorbereiten wollen, gibt es den großen Bereich der Freundschaft. Wo ich ganz bewusst auch auf Partnersuche gehen darf. Nach den Kriterien, die ich gestern genannt hatte. Geistlich, intellektueller Austausch, gemeinsames Engagement in der Gesellschaft, in der ich lebe, keine Abkapselung, wo wir uns auf unsere Körper konzentrieren. Weil das die einfachste Form ist, seine Triebe zu fördern, ohne jetzt den anderen überhaupt kennenlernen zu müssen. Das ist die einfachste Form der Befriedigung, die nachher am oberflächlichsten ist und am wenigsten tiefe Wurzeln hat, sodass die Beziehung, die begonnen wird, auch wirklich stehen kann. Und in dieser Vorphase, bevor ich mich entschließe, diesen Partner, oder wir beide wollen uns gemeinsam auf die Ehe vorbereiten, das kann man ja nicht, wenn man jemanden sieht, kann man nicht gleich hingehen und sagen, du bist vom Herrn. Geht nicht. Ist doch nicht richtig so. Es gibt Ausnahmen. Ich will also hier kein Gesetz draus machen, aber es ist nicht die Norm. Aber bevor man anfängt, gemeinsam darüber nachzudenken, gibt es diesen großen Bereich der Freundschaft, und damit wollen wir uns beschäftigen. Nach welchen Kriterien gehe ich in einer Freundschaft vor, suche ich eine Freundschaft, um eventuell irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, wo wir aus Liebe oder wo wir gemeinsam Liebe lernen wollen, um uns auf die Ehe vorzubereiten. Freundschaft ist kein Flirt. Freundschaft hat auch nichts mit Händchenhalten zu tun. Freundschaft ist eine gute kameradschaftliche Atmosphäre, wo man sich dem anderen öffnen kann, Stück für Stück, um herauszufinden, sind wir Leute, die sich noch mehr aufeinander einlassen wollen. Und ich möchte euch 7 Gesichtspunkte geben, die euch in dieser Freundschaftsphase helfen können, zu diesem Punkt zu kommen. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Die meisten fangen an diesem Punkt an und meinen, wenn sie hier Liebkosungen austauschen, sich sexuell in irgendeiner Form betätigen, und das geschieht schon längst, bevor man sich sexuell vereinigt. Das geschieht schon längst, bevor man sich sexuell vereinigt. Deshalb ist es notwendig, und wir kommen gleich drauf, dass man hier langsam zurückhaltend vorwirkt. Bevor man hier hinkommt, muss auf der freundschaftlichen Ebene, müssen einige Dinge in dir selbst geklärt sein. Sind diese Dinge nicht geklärt, läufst du Gefahr, dich missbrauchen zu lassen oder den anderen zu missbrauchen, und es geht irgendwann in die Brüche. Diese Dinge sollen dir weiterhelfen und dich vorbereiten. Erstens, achte auf deine Berufung. achte auf deine Berufung. Freundschaften mit anderen kann man haben. Nicht, um sich jetzt auf den anderen voll und ganz zu konzentrieren, nicht, um allein und ausschließlich mit dem anderen zusammen zu sein, sondern nach diesen Kriterien geistlich, sozial, intellektuell auszutauschen, kennenzulernen, aber in einem offenen Verhältnis, wo wir zwei noch nicht aufeinander festgelegt sind. Bevor diese Festlegung kommt, bevor es zu diesem Punkt kommt, wo wir sagen, wir wollen uns in Liebe gemeinsam auf Ehe vorbereiten, achte auf deine Berufung. Lass mich erklären, was ich damit meine. Im 1. Korinther 1, Vers 26, 1. Korinther 1, Vers 26 heißt es, seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Und im 1. Korinther 9, Vers 26 sagt der Paulus, 1. Korinther 9, Vers 26, ich laufe aber also nicht als aufs Ungewisse, das heißt aufs Geratewohl, sondern ich habe ein festes Ziel, ich schlage nicht einfach wild in die Luft. Dein Partner soll dir ein Gehilfe sein. Um einen Gehilfen zu haben, musst du wissen, wobei er dir helfen soll. Wenn du nicht weißt, wie und wofür du dein Leben investieren willst, wird dir der Partner zum Hindernis. Viele junge Männer sind unbrauchbar für Gott geworden, weil sie auf ihre Berufung nicht geachtet haben. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Vielleicht will Gott dich nach Afrika schicken, als Missionar. Und weil du eine leichtfertige Partnerschaft begonnen hast, auf deine Berufung nicht geachtet hast, bei der Partnerwahl die Berufung nicht berücksichtigt hast, sondern nur deinem Gefühl nachgegeben hast, findest du einen Partner, der für Afrika untauglich ist. Der dich nach Afrika will, weil er denkt, wenn man nicht gerne ist. Der ist irgendeinem Grund sagt, Mission, alles schön und gut, nur nicht übertreiben, wir bleiben zu Hause. Und ich glaube, tausende von jungen Männern sind nur deshalb nicht in der Mission, weil sie in dieser Stelle auf ihre Berufung nicht geachtet haben. Bevor du einen Partner suchst, an den du dich bindest, suchen darf man, umschalten darf man, aber bevor du anfängst, durch die Drehtür in eine Beziehung zu einem Jungen oder zu einem Mädchen einzusteigen, achte auf deine Berufung. Wie und wofür will ich mein Leben investieren? Willst du wirklich von ganzem Herzen zuerst nach dem Reich Gottes trachten? Mit allem, was du bist und hast, dann brauchst du einen Partner, der dir dabei hilft, der das Gleiche genauso von ganzem Herzen unterstützt. Das war für mich fast ein Schock, als ich meine Frau kennenlernte und sich unser Verhältnis anbahnte. Wir haben uns viel Zeit gelassen, das muss nicht immer so sein. 5, 6 Jahre hatten wir Zeit, uns gegenseitig kennenzulernen, die Freundschaft zu vertiefen. Aber wir kamen dann zu einem Punkt, wo wir durch diese Tür einsteigen wollten in eine Beziehung, die uns verbindlich vorbereitet auf die Ehe. Ich fragte sie, willst du mich heiraten? Sie sagte, bevor ich dir ein Ja gebe, möchte ich wissen, wo er dich hinstellt. Ich sagte, wieso? Sie sagte, weil ich weiß, wo Gott mich haben will. Und wenn Gott dich woanders haben will, wärst du dumm, wenn wir heiraten. Dann bist du in China und ich bin in Afrika und dann brauchen wir nicht zu heiraten. Ich sagte, oh, habe ich nie drüber nachgedacht. Sag mir doch, wo Gott dich hinhaben will. Ich glaube, ich passe mich an. Ich sage, ich will es zuerst von dir wissen, weil ich genau weiß, wo Gott mich hinhaben will. Meine Frau ist Engländerin und ich dachte, Mensch, Engländer, wo will Gott dich hinhaben? Wahrscheinlich in England. Ich frage mich, ob ich in England gehen will. Und ich habe mich dort darüber gesprochen und es hat sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass ich wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum tätig sein würde. Ich habe es gesagt, soweit ich das im Moment sehen kann, glaube ich, dass Gott mich in Deutschland, zumindest im deutschsprachigen Raum haben will. Ich dachte, ach, das finde ich gut. Denn lange bevor sie mich kennenlernte, fing sie an, Deutsch zu lernen. Von sich aus freien Stücken, hat es nie in der Schule gelernt, weil sie wusste, dass Gott sie im deutschsprachigen Raum haben wollte. Ich weiß nicht, wie sie das gewusst hat, war mir nicht, nur sie hatte diese innere Gewissheit. Und das war für uns ein Zeichen auf dem Weg, Gott bestätigt. Es gab zwischendurch viele Zweifel, viele Fragen, viele Schwierigkeiten, die erspart wird keinem von uns. Und die hundertprozentige Gewissheit kommt erst nachher an diesem Punkt, wo man das Ja zueinander gesagt hat, weil dieses Ja nachher verbindlich ist. Aber es hat geholfen auf dem Weg der Entscheidungsfindung. Deshalb achte zunächst auf deine Berufung. Was willst du mit deinem Leben tun? Wie willst du dein Leben investieren? Solange das nicht klar ist, binde dich nicht fest an einen Partner. Wenn du eine Bindung eingegangen bist, und es gibt ja einige unter uns, die befreundet sind, arbeitet hier so schnell wie möglich und bittet Gott um Weisheit, dass er euch hilft. Dass ihr gemeinsam überlegt, wie und wo wollen wir unser Leben investieren. Damit ihr hier in eurer Partnerschaft positiv wachsen könnt. Geht also nicht einfach idealistisch und sagt, wir laufen mal zusammen und irgendwie wird sich das schon ergeben. Kannst du nicht leisten. Also kein falscher Idealismus. Nach dem Motto, es wird schon werden, sondern konkreter Realismus. Ich weiß, was ich will. Im 2. Timotheus 2, Vers 5, 2. Timotheus 2, Vers 5, da heißt es, so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe den Recht. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Lerne richtig zu kämpfen. Und im 2. Timotheus 2, Vers 15, 10 Verse weiter, heißt es, erzeige dich Gott als ein rechtschaffener Arbeiter. Trachte also zuerst nach dem Reich Gottes. Manch einer meint, er könnte seinen Mann oder seine Frau fürs Leben verpassen, wenn er sie für die Sache Gottes einsetzt. Das ist ein Irrtum. Christus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere fällt dir zu. Weil Adam tat, was Gott von ihm getan haben wollte, konnte Gott seine Frau vorbereiten und ihm zuführen. Du darfst dich bestimmt umschauen. Du darfst ein gutes Verhältnis anfangen, auch hier aufzubauen, mit Leuten nett ins Gespräch kommen. Nur hüte dich vor dem, zunächst vor dem physischen, körperlichen Bereich. Weil er den Austausch auf geistlicher Ebene, den Austausch auf intellektueller Ebene, den Austausch auf sozialer Ebene sofort totschlägt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil deine Biologie so angelegt ist, dass sie sich hier erregt und aufregt und immer mehr gesteigert werden möchte. Hüte dich zunächst vor diesem Bereich. Lass mich noch einmal sagen, viele von Gott gerufene Männer sind an diesem Punkt gescheitert, weil sie auf ihre Berufung nicht geachtet haben. Achte auf deine Berufung, das geht vor allen Dingen. Geht immer vor. Wenn du glücklich werden willst im Leben. Punkt 2. Achte auf deine Augen. Achte in diesem Vorfeld auf das, was du siehst. Denn das, was du siehst, das geht nachher auch auf das zweite, achte auf deine, auf das dritte, achte auf deine Ohren, das gehört mit dazu. Das, was du siehst, führt zu dem, was du denkst. Und das, was du denkst, führt zu dem, was du tust. Denk an den David, ich gebe euch die Stelle, ihr könnt es in Ruhe nachlesen. 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 1 bis 2. 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 1 bis 2. War der David nicht dort, wo er hätte sein sollen, mit seinem Volk, war zu Hause geblieben, tat nicht seine Pflicht. Abends spät aufgestanden und dann guckt er über den Balkon, da sieht er, wie die Mann sich eine nackte Frau badet. Und die Frau war hübsch. Sie hat nicht immer gewährleistet. Und dagegen konnte er nichts machen, dass er sie gesehen hat. Das war auch nicht sein Problem, dass er sie gesehen hat. Etwas zu sehen, was du nicht sehen solltest, ist nie dein Problem. Das Problem ist, wenn du das zweite Mal guckst. Und wenn du guckst mit dem Verlangen, ich will haben. Und so hatte David geguckt. Er hatte geschaut, hatte etwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen, was er sich nicht hätte ansehen sollen. Aber er hatte wieder geschaut, weil dieser erste Blick in ihm Gefühle wachrief und gegen diese Gefühle kann man nichts machen. Wunder dich nicht, wenn du in dir innerlich erregt bist, wenn du jetzt erotische Bilder siehst. Das zeigt, dass deine Biologie gesund entwickelt ist. Du kannst Gott dankbar sein, dass du vernünftig und normal und gesund reagierst. Nur hüte dich davor, deine Gefühle künstlich oder fälschlicherweise hochzuputschen. Hüte dich davor. Der David schaut ein zweites und drittes Mal und holte sich diese Frau und fiel in Sünde, weil er auf seine Augen nicht achtete. Wir sehen so viel Dreck und so viel Schund in der gegenwärtigen Zeit. Achte auf deine Augen. Du kannst gegen vieles nicht einwenden. Du siehst es, auf einmal steht es da und du kannst nichts dagegen tun. Aber Hiob, ich gebe euch die Stelle, Hiob 31, Vers 1, Hiob 31, Vers 1 sagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht achte auf eine Jungfrau. Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht achte auf eine Jungfrau. Hiob 31, Vers 1. Das heißt, ich habe mir in meinem Willen vorgenommen, ich will keine Frau nachsehen, um sie, nur weil sie erotisch mich aufregt, um sie zu begehren, um sie für mich zu haben. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wenn mich das innerlich aufregt, werde ich Gott für ein solches Mädchen, für eine solche Frau danken, dass er so etwas Schönes geschaffen hat und sie da lassen, wo sie hingehört, in die Hand Gottes. Und nicht weiter mit innerer Gier. Und gerade an innerer Steigerung, an innerer Erregung überhaupt noch zu befriedigt zu werden. Behüte dich vor deinen Augen. Achte auf das, was du siehst. Das dritte geht in die gleiche Richtung. Achte auf deine Ohren. Achte auf das, was du hörst. Im Psalm 1 wird uns gesagt, wir sollen nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Es gibt kaum einen Bereich, über den so viel gespottet und gelästert wird, wie Erotik, Sexualität, Liebe, Ehe und Familie. Geschlechtlichkeit. Das wird alles so dreckig gemacht, weil die Leute nicht wissen, wie man es richtig handhaben muss. Wenn man eine Sache nicht versteht, verspottet man sie. Besonders, wenn man ständig davon selbst betroffen ist. Achte auf das, was du hörst. Sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Mach es dir zur Gewohnheit, wegzugehen, wenn Dinge, die Freundschaft, Liebe, Sexualität betreffen, dreckig und schlecht gemacht werden. Meine Frau schärft das den Töchtern ein. Und ich bin sehr froh, in welcher Art und Weise und wie fein sie die Kinder darauf vorbereitet, mit 9 Jahren, mit 5 Jahren, mit 3 Jahren, ihre Geschlechtlichkeit, ihre Sexualität als von Gott gegebenes Geschenk zu achten, zu schätzen und zu bewahren. Ja?
Ja, und ist aber, wenn ich am Arbeiten das mit den Kollegen dann gemeinsam, oder was heißt gemeinsam, wenn dann also allgemein darüber geredet wird?
Ich habe es in der Schule das gleiche Problem gehabt, dass viele dreckige Witze gefallen sind und ich habe den Leuten gesagt, weißt, könnt ihr gerne erzählen, wenn euch das weiterhilft, nur lasst mich gerade rausgehen, mich interessiert es nicht. Meine Ohren sind keine Mülltonnen und ich möchte den ganzen Dreck nicht anhören. Oder aber, es wird nicht immer möglich sein, die Leute zu verlassen. Dass ich dagegen bin und sage, weißt, ich finde es eigentlich schade, dass ihr noch nie richtig verstanden habt, was Liebe ist, dass ihr euch immer nur darüber lustig machen müsst. Das sind Zeichen von totaler Unreife. Und eventuell würde ich Ihnen gute Bücher geben, die ganz direkt und gezielt Sexualität, Liebe, Familie behandeln. Denn die meisten Leute haben auf dieser Ebene Probleme, deshalb verlässt sie das Ganze. Dass ich also nicht nur als Mr. Moralin da auftrete und immer einen Zeigewinger hin und her und sage, dürfte nicht, oh, wie kann man aber scheußlich. Sondern ich was Besseres entgegenhalte. Sage, schade, dass ihr das so schlecht machen müsst. Ich finde sowas Schönes. Schade, dass ihr euch so lustig drüber machen müsst. Habt ihr noch nie richtig echt Liebe und Sexualität erfahren? Das ist schade. Schade, dass ihr nichts Vernünftiges dem entgegenzusetzen habt. Dass ihr das etwas, was Gott geschenkt hat, was von Gott gewollt ist, von Gott bejaht wurde, so billig machen müsst. Und vielleicht hilft es, es gibt gute christliche Literatur, die hier weiterhelfen kann. Ich weiß, das ist schwer. Mir geht es jetzt mehr darum, dass wir uns oft vorsätzlich solchen Situationen aussetzen. Und ihr wisst es selbst, wie man im Radio, im Fernsehen, in Filmen, in Gesprächen Dinge hören kann. Oh, 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 ehrlich? Oh,
oh, ja. Ja, das sollte man nicht arbeiten.
Und ihr wisst, wie das ist. Der Josef war in so einer Situation, wo am Arbeitsplatz er ständig belagert wurde von der Frau des Pharao. Ey, Josef, wie wirst du mit mir schlägen? Das war ein junger Mann. Ich meine, so werden wir kaum angegriffen. Wie wirst du dich behalten? Könntest du einer solchen Situation widerstehen, wenn du so herausgefordert wirst? Und immer wieder lachte ihm in den Ohren. Und achtete darauf, dass an einem Tag niemand im Haus war. Um jetzt ihn nicht nur herausfordern zu können, sondern ihn auch dazu zu veranlassen, das zu tun, was ihm ständig eingeflüstert hat. Was meinst du, wie das dem Josef durch die Biologie und durch die Triebe ging, wenn er das von einer solchen Frau hört? Und nachher blieb nichts anderes übrig als zu rennen. Aber der Josef konnte nur rennen, weil er einen Willensvorsatz gefasst hatte. Ich will mich nicht versündigen, weder an Gott, noch an dieser Frau, noch an mir selbst. Ich will nicht. Wenn dieser Willensvorsatz fehlt, bist du verarzt. Achte auf das, was du hörst. Das, was du hörst, beeinflusst dich genauso wie das, was du siehst. Es führt nämlich zu dem, was du denkst. Und das, was du denkst, führt zu dem, was du tust. Wenn du Schwierigkeiten auf diesem Bereich hast, kann es daran liegen, dass du zu wenig Gutes gesehen hast, mir zu viel Schlechtes angeschaut hast. Zu wenig Gutes gehört und zu viel Schlechtes dir angehört hast. Gehen wir zurück weiter. Achte als Viertes auf deine Kleidung. Ich glaube, dass wir hier ein bisschen naiv sind. Im Moment geht es. Es gibt Phasen in unserer Mode, wo wir meinen, wir müssten uns dieser Welt anpassen und wo durch Kleidung jetzt unsere Eigenarten, unsere Biologie, unsere Genitalen so betont hervorgehoben werden sollen, letztlich mit der Absicht, um den anderen in Versuchung zu führen. Das steht dahinter. Der Minirock zum Beispiel wurde ausschließlich deshalb erfunden, um Sexualität leichter zu ermöglichen. Das war die Absicht des Erfinders. Das war der Gedanke, der dahinter steckte. Es war also nicht nur eine Modesache, sondern es war einfach eine ganz praktische Überlegung. Achte auf dein Auftreten, auf die Art und Weise, wie du dich gibst. Also nicht nur auf das, was du anziehst, das gehört mit dazu, achte auf deine Kleidung. Achte auf dein Aussehen und auf dein Auftreten. Es gibt in Afrika Stämme, wo Mädchen, wenn sie geschlechtsreif sind, heiratsfähig sind, wegrennen aus dem Stamm, auf einen hohen Baum klettern und ganz laut anfangen zu singen. Und dann weiß jeder in dem Stamm, man kann diese Frau haben. Und dann der zuerst ihr nachklettert und sie runterholt, darf sie so lange haben, wie er will, können Kinder miteinander kriegen und solange die Kinder beerdigt werden, so wie sie geboren sind, sind sie noch nicht verheiratet. Erst wenn sie das erste Kind behalten, sind sie offiziell miteinander verheiratet. Und wenn sie dann Ehebruch begehen, nachdem sie offiziell verheiratet sind, weil sie ein Kind behalten haben, nicht nur gleich nach der Geburt es verbuddelt haben, wenn sie dann Ehebruch begehen, gibt es das Messer des Ehebrechers, the adulterous knife. Und dann wird ihm der Kopf abgehackt. Ja, also ganz hart, bei uns ist es ja genauso, nicht? Mädchen oder Jungs, so wie sie mehr oder weniger halbwegs geschlechtsreif sind, laufen sie rum, die singen jetzt nicht, die ziehen sich dementsprechend an. Und da, hey,
und man läuft hier rum wie so eine flotte Biene oder wie so ein flotter Bienerich und will die Aufmerksamkeit der anderen auf sich ziehen. Wir verbuddeln die Kinder nicht lebendig, wir bringen die vorher um, bevor sie überhaupt geboren sind. Wir sind von daher ein bisschen grausamer als diese Stämme oder wir sind im Prinzip auf der gleichen Ebene wie diese primitiven Stämme. Nur nicht ganz so aufrichtig, wenn nachher eine Ehe wirklich vollzogen wird, das Kind behalten wird, dass wir das Messer des Ehebrechers eingeführt haben. Diese Stämme haben da vielleicht noch ein bisschen mehr Moralempfinden, als bei uns üblich ist. Ein bisschen höhere Ethik in diesen primitiven Stämmen als bei uns. Weil wir da sehr viel großzügiger, freizügiger und gottloser vorgehen. Achte auf die Art und Weise, wie du dich anziehst. Nicht schlampig und nicht schamlos. Beides geht Hand in Hand. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 9, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 9, wird von Mädchen gesprochen, dass sie zierliche Kleidung tragen sollen. Bestimmt attraktiv, zieh dich nett und freundlich an. Aber achte darauf, was willst du mit der Art und Weise, wie du dich bekleidest, erreichen? Willst du 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 9, willst du Leute auf dich ziehen mit ihrer Aufmerksamkeit? Willst du auf Männer oder Missionarsfang gehen? Willst du so auftreten, dass die Leute auf dich aufmerksam werden? Oder willst du dich einfach nett anziehen, um nett zu sein, attraktiv zu sein? Das reicht. Zieh dich nicht veraltet und nicht verführerisch an. Beides ist schlecht. Man muss nicht veraltet rumlaufen und auch nicht verführerisch. Sauber, aber nicht sexy. Achte darauf, dass du nicht durch die Art und Weise, wie du dich anziehst, sexy wirkst. Wenn du nicht sicher bist, sprich mit jemandem. Über diese Dinge reden wir kaum. Wir reden immer nur von der anderen Seite. Kommt es an? Ist es gut? Frag den anderen, werde ich dem oder dem zu versuchen. Wir hatten das in manchen Bibelschulen, dass Jungs kamen und sagten, immer wenn ich zu den Mädchen schaue, da kocht in mir das Blut, weil ich da bis auf den Bauchnabel gucken kann. Und was soll ich machen? Ja, guck nicht hin, dass hier das Blut kocht. Zeig noch einmal, du bist ganz normal entwickelt. Bei solchen Anblicken solltest du in Erregung kommen. Das zeigt also, deine Biologie ist in Ordnung. Aber jetzt solltest du darauf achten, dass du nicht ständig guckst, um deine Biologie in Wallung zu bringen. Und als zweites wäre es vielleicht gut, dem Mädchen zu sagen, du weißt, die Art und Weise, wie du rumläufst, führt andere in Versuchung. Bitte helft euch, und dann, ihr seid doch Geschwister. Und man muss sich hier entgegenkommen im Glauben. Wer der anderen, lass mich das noch einmal sagen, nicht zur Versuchung. Durch falsche Kleidung kannst du dir selbst zur Versuchung werden. Wenn du ständig nur hautenge Kleidung trägst, die dich im wahrsten Sinne des Wortes aufreibt, wird diese hautenge Kleidung, spricht die Bibel, ich gebe euch die Stelle, im 2. Mose 19, Vers 10, im 2. Mose 19, Vers 10, von Körper- und Kleiderhygiene, dass man in der Kleidung auch biologisch sich richtig kleidet und nicht sich so kleidet, dass man also ständig durch die Kleidung innerlich schon sich selbst in Versuchung bringt. Das ist ja möglich, bei Jungs wahrscheinlich mehr als bei Mädchen. Achte also auf deine Kleidung. Punkt 5 ist der letzte Punkt und da muss ich leider Schluss machen und dann können wir morgen weitermachen. Achte auf deine Gefühle. Wir haben in unserer Erziehung uns daran gewöhnt, unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Uns wurde als kleines Kind gesagt, ach, ist das nicht niedlich, wenn er so einen Wutanfall kriegt und so um sich hat, wie süß der Kleine oder wie süß die Kleine. Wir haben uns daran gewöhnt, immer das, was wir fühlen, auch zum Ausdruck zu bringen. Und es ist schlecht, ganz, ganz schlecht, weil du von Gott geschaffen wurdest, auch deine Gefühle zu beherrschen, nicht zu verdrängen, nicht zu unterdrücken, verstehe mich nicht falsch, aber zu beherrschen, sie zu bejahen und zu beherrschen. Freundschaft, ja. Flirt, nein. Der vierte Reihe, eine Liebelei, gibt es ja diese schönen Schlager, Liebe, Liebe, Liebelei, ist so unaufrichtig und so lieblos, weil es den anderen nicht ernst nimmt, sondern nur seine eigenen Gefühle befriedigt sehen will. Und ihr selbst wisst es, wie schnell ein solcher Flirt ausschließlich dazu führt, dass ich in meinen Gefühlen Befriedigung finde, der andere ist mir piepst und wurscht egal. Die Bibel hat nichts Positives über Flirterei zu tun. Ich gebe euch drei ganz wichtige Stellen aus dem Hohen Lied. Einem der schönsten Liebeslieder, die es überhaupt in der ganzen Weltliteratur gibt. Das Hohelied im Alten Testament, Kapitel 2, Vers 7, Kapitel 3, Vers 5 und Kapitel 8, Vers 4. Hohelied, Kapitel 2, Vers 7, Kapitel 3, Vers 5, Kapitel 8, Vers 4. Da steht folgendes: Wecke meine Freundin und in anderen beiden Stellen wecke meine Liebe nicht auf, bis es ihr selbst gefällt. Hüte dich davor, deine Gefühlsempfindungen künstlich wecken zu lassen. Lass Liebe reifen. Liebe bedarf der Reifung. Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl. Liebe ist ein Willensvorsatz. Und in jungen Jahren bist du zu diesem Willensvorsatz nicht in der Lage. Ich höre von alten Ehepaaren, die 20, 30 Jahre verheiratet sind. Wir lieben uns nicht mehr. Ich sage, ja und? Ja, dann müssen wir doch auseinandergehen. Wieso? Ja, aber wenn wir uns nicht mehr lieben, dann müsst ihr das lernen. Wie bitte? Dann müsst ihr lernen, euch zu lieben. Liebe, lernen. Wenn wir nichts mehr füreinander empfinden, pfeif auf dein Gefühl. Lerne Liebe. Liebe ist mehr als nur ein Gefühl, sehr viel mehr als nur ein Gefühl. Liebe hat mit dem Willen zu tun. Liebe hat mit der Einstellung zu tun. Liebe hat mit der Haltung zu tun. Liebe hat mit dem Vorsatz zu tun, der unter allen Umständen für den anderen das Beste sucht. Und es ist nicht immer das Beste für den anderen, wenn ich nur darauf achte, sein Gefühl zu fördern. Bejahe auf jeden Fall deine Sexualität. Bejahe die Empfindungen, die du hast, nur lerne sie zu beherrschen. Deine Triebe, die sich in der Art und Weise, wie du empfindest, ausdrücken, sind wie eine Schraube, die ständig nach oben geht. Ich hatte es gestern schon einmal angedeutet, Händchen halten löst Erregung aus, wenn man das erste Mal Händchen hält. Manch einer kann sich dran erinnern, oh, ich brauche ja. Fleisch auf Fleisch, fühlt sich halt gut an? Das ist nun mal so. Nur dieser Erregungszustand, der durch das erste Händchen halten ausgelöst wird, hält beim zweiten Händchen halten nicht mehr an. Und dann muss man mehr halten. Weil deine Gefühle hochgeschraubt werden und sie wollen mehr empfinden. Um die gleiche Erregung zu erzielen wie beim ersten Händchen halten, musst du mehr halten, mehr nehmen. Und das steigert sich im Laufe der Zeit so hin, weil jede gefühlsmäßige innere Erregung, die du bewusst auslöst oder ausgelöst haben willst an dir selbst, letztlich dazu führt, dass man sich sexuell vereinigt. Und wenn ich das nicht weiß, bin ich nur bis auf Händchen halten, den Arm nehmen und Kuss geben. All das zielt darauf hin, meiner Liebe, die jetzt sich angefangen hat auszudrücken auf dem geistlichen Bereich, auf dem intellektuellen Bereich, auf dem gesellschaftlichen Bereich, wo Liebe wachsen konnte. Und wir jetzt merken, jetzt haben wir kaum noch Möglichkeit, unsere Liebe füreinander wirklich zum Ausdruck zu bringen. Wir brauchen die Kommunikation ohne Worte über den Körper. Das ist die Absicht, die dahinter steht. So war es von Gott gedacht und eingesetzt. Aber das gehört dann in den Rahmen der Ehe hinein. Man darf bestimmt, wenn man hier durch diese Tür gegangen ist, anfangen, auch Liebkosungen auszutauschen, die den Körper des anderen mit berühren, mit Händchen halten, vielleicht auch mal einen flüchtigen Kuss geben. Aber in dem Moment, wo es weitergeht, bist du eigentlich unfair dem Partner gegenüber und dir selbst gegenüber, weil du Gefühle auslöst, die du im Moment noch nie befriedigen kannst, es sei denn, du verstößt gegen Gottes Ordnung. Und dann hebst du eigentlich das, was du selbst praktizieren möchtest, auch, nämlich dem Willen Gottes zu tun. Und du machst es dir dem anderen schwer. Der Grad, wie weit der Einzelne gehen darf, kann man jetzt nicht festlegen, lässt sich nicht festlegen. Es wird jedem unterschiedlich sein. Nur notwendig ist, dass man oft miteinander redet und sagt, du, hier wird es mir jetzt zu schwer, lass uns hier einen Strich ziehen. Lass uns hier Abstand voneinander nehmen. Achte auf deine Gefühle. Weil deine Gefühle wie eine Schraubenentwicklung sind, du kannst nie wieder zurückschrauben. Du wirst immer dort einsetzen, wo du das letzte Mal aufgehört hast, um Gefühle in dir wachzurufen. Und du musst steigern, weil deine Gefühle so ausgerichtet sind. Die Grenzen sind für jeden unterschiedlich. Und ich wiederhole noch einmal, Sexualität gehört nur in die Ehe hinein. Außerhalb der Ehe, außerhalb des Gelöbnisses zur Treue und Zeugen, ist es Hurerei. Hurerei ist Sünde. Die Ehe, das Bild, mit dem ich abschließe, ist wie das Fahren mit einem Auto nach bestandener Prüfung, wenn du einen Führerschein hast. Freundschaft soll die Vorbereitung auf die Prüfung sein, wo man die Fahrprüfung ablegt. Wenn man eine Fahrprüfung ablegt, oder wenn man sich darauf vorbereitet, muss man die ganzen Regeln kennenlernen, man muss sich auch beherrschen. Du kannst nicht, wenn du in die Fahrschule gehst, noch keinen Führerschein hast, einfach so wild drauf losfahren und sagen, ich habe ja noch keinen Führerschein, neben mir sitzt Fahrlehrer, und blum, saust du durch die Stadt, geht nicht. Du kannst dein Gefühl nicht freien Lauf lassen. Du lernst dich an die Regeln zu halten, du lernst die Regeln kennen, du lernst das Auto richtig zu führen. Und wenn du dann den Führerschein gemacht hast, gibt dir die bestandene Fahrprüfung nicht das Recht, eben weil du jetzt weißt, wild drauf loszufahren, sondern im Gegenteil, weil du es gelernt hast, richtig ein Fahrzeug zu führen, musst du dich jetzt an das Gelernte halten, um gut über die Runden zu kommen oder du wirst bestraft. Überlegung positiv in Anspruch nehmen, es wird dir helfen, richtig zu schlafen. und nicht voreilig deine Liebe, deine Gefühle zu wecken. Wir hatten uns 5 Dinge schon angeschaut. Erstens, achte auf deine Berufung und konzentriere dich voll und ganz darauf, wie, wo und wofür will ich mein Leben investieren. Wie stelle ich mir die Zukunft meines Lebens vor? Muss nicht unbedingt geografisch festgelegt sein, das ist nicht unbedingt notwendig. Aber doch so, dass du weißt, in welche Richtung willst du dein Leben gestalten. Wofür willst du dich voll und ganz einsetzen? Wofür soll es sich für dich lohnen zu leben? Und als zweites, achte auf deine Augen, auf das, was du siehst. Als drittes, achte auf deine Ohren, auf das, was du hörst. Das, was du siehst und das, was du hörst, führt zu dem, was du denkst. Und das, was du denkst, führt zu dem, was du tust. Viertens, achte auf deine Kleidung, die Art und Weise, wie du auftrittst, die Art und Weise, wie du aussiehst, wie du dich gibst vor Leuten. Werde keinem zur Versuchung. Fünftens, achte auf deine Gefühle, und deine Gefühle bedürfen der Beherrschung. Wir können uns nicht einfach so gehen lassen mit unseren Gefühlen. Ich habe das einmal mit einem jungen Mann gemacht, den wir hier hatten, der sehr wehleidig ist und ständig mit seinen Gefühlen kommt. Ich fühle mich nicht wohl und es geht mir nicht gut und alle hacken auf mir rum und keiner versteht mich. Und dann hat er geheult, ein Schlosshund, und dann hat er wieder aufgedrungen, verärgerlich und ach Mensch, ich habe jetzt alles satt. Und so ging das so hin und her, und ich habe mit ihm hier gesessen. Und er saß hier vorne und hier stand ein Stuhl. Ich stand hier und er jammerte mir so sein Leid vor, und auf einmal bin ich über eine Kugel gesprungen. Richtig so. Ich habe im Krieg jetzt gar nicht, ich bin so gesprungen, aber wer hat für die Wasser gelegt? So, ich kann es so hören. Und der sagt, Mensch, was los mit dir? Und der war ganz, ganz verschrocken, du auch ein bisschen, nicht? Aber es ging. Ich habe jetzt nicht nur gespielt, ich habe ihn also richtig so gepackt. Und ich sagte, ich könnte doch so drüber, wenn ich wollte, und den Stuhl über den Schädel schlagen. Und der war ganz, das hat er von mir noch nie gehört. Und dann habe ich mich wieder ganz ruhig hier hingesetzt. Und gesagt, weißt du, wenn ich wollte, könnte ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Das kann jeder. Es erfordert nicht viel, seine Gefühle einfach zum Ausdruck zu bringen. Es erfordert gar nicht viel. Du kannst jederzeit, wenn du willst, völlig unbeherrscht reinschlagen. Und wenn du einmal diese Grenzen abgebaut hast, gewöhnst du dich dran. Wenn du dich anfängst, systematisch so zu trainieren, dass du deinem Gefühl nachgibst und Widerstände nicht mehr ertragen kannst, wirst du so total verweichlichen, dass du ständig deinen Lüsten und deinen Launen nachgibst und nur noch tust, was du gerade so empfindest. Und deine Gefühle werden dir ständig einen Strich durch die Rechnung machen. Und du wirst nachher, und so geht ja ein Großteil unserer Jugend durch die Lande, lustlos, gelangweilt, lebensüberdrüssig. Weil wir nicht auf unsere Gefühle achten. Achte auf deine Gefühle. Lerne Widerstand zu leisten. Lerne deine Gefühle zu beherrschen. Frage nicht, was empfinde ich gerade, sondern frage dich, was ist richtig. Und wenn das, was du empfindest, nicht mit dem übereinstimmt, was richtig ist, tu nicht, was du fühlst, sondern tu, was richtig ist. Viele haben Angst, hier zu Heuchlern zu werden und sagen, das ist doch Heuchelei, wenn ich nicht das tue, was ich fühle. Das ist ein Irrtum. Das ist eine Lüge, die unsere Zeitgenossen von der Psychologie und von der Soziologie uns aufzwingen wollen. Das ist einfach nicht wahr. Du bist nie ein Heuchler, wenn du Dinge tust, zu denen du dich nicht veranlasst fühlst. Du bist nie ein Heuchler. Ich bin heute früh aufgestanden, fühle mich nicht als Heuchler. Ich bin nicht gern aufgestanden. Wirklich nicht. Ich hätte viel, viel lieber weiter geschlafen. Um ehrlich zu sein, ich hätte gerne noch lange geschlafen. Trotzdem bin ich aufgestanden. Die Tatsache, dass ich jetzt vor euch stehe und zu euch rede, gibt mir nicht das Gefühl, ein Heuchler zu sein. Im Gegenteil, es gibt mir das Gefühl, pflichtbewusst zu sein. Ich tue meine Arbeit. Wenn ich jetzt vor euch stehen würde und sagen würde, also seitdem ich Christ bin, oh, jeden Morgen um 6, ich springe aus dem Bett und ich bin begeistert und ich bin ein begeisterter Aufsteher morgens. Ich wüsste kaum, was ich lieber täte, als ich kann nachts kaum einschlafen, weil ich schon so darauf brenne, morgens wieder aufzustehen. Das wär Heuchelei, weil es nicht wahr ist. Aber wenn ich eine Sache tue, die richtig ist, egal wie ich fühle, bin ich nie ein Heuchler. Es gibt Leute, die uns einreden wollen, wenn du etwas tust, was deinem Gefühl nicht entspricht, wärst du ein Heuchler, du wärst nicht wahrhaftig. Und dann sagen die Leute, ich tue zwar Dinge, die falsch sind, aber wenigstens bin ich ehrlich. Ja, du bist nicht ehrlich, du bist ein Idiot, bist du. Du bist ein Waschlappen, bist du. Du solltest nicht nur ehrlich sein, lass mich ganz ehrlich sagen, du bist verblödet und verweichlicht und verkommen, das ist alles.
Du musst nun wieder lernen, Widerstand zu leisten und ein bisschen widerstandsfähig zu werden. Das lernst du nur, wenn du dich nicht von dem leiten lässt, was du fühlst, sondern von dem leiten lässt, was richtig ist. Wenn du von einem Gefühl überkommen wirst, es dich sozusagen übermannt oder überfraut, je nachdem, und dich das Gefühl so richtig packt, und du meinst, in deinem Gefühl hoffnungslos verloren zu sein, bevor du einen Schritt weiter gehst, frage dich, ist das, was ich jetzt tue, richtig? Und das, was richtig ist, sagt Gottes Wort. In der Bibelschule haben wir für die Bibelschüler eine Auflage, und die Auflage lautet, während der Bibelschule dürfen sich die Leute nicht verlieben. Das heißt, es ist eigentlich falsch, sie dürfen keine Freundschaften anfangen in dieser Bibelschule. Weil sie ja dazu da sind, sie sind ja nur ein halbes Jahr hier, 6 Monate. Und sie sollen sich auf das Wort Gottes konzentrieren und nicht auf ihre Freundin oder auf ihren Freund. Und meistens hindert es, sei denn, dass sie schon befreundet herkommen oder verlobt sind. Das ist natürlich eine Ausnahme. Aber während der Bibelschule ist das ein Tabu. Und es kommen viele zu mir und sagen, Bernd, ich muss mit dir reden. Ich sage, ja, ich habe mich verliebt. Ich kann nichts dagegen machen. Und jeden Tag sehe ich sie. Und sie wird mir zur Versuchung und ich bin so verliebt. Was soll ich tun? Sag ich, ja, was sollst du tun? Ich weiß schon, was ich tun soll, aber dieses Tabu in der Bibelschule, gilt das noch für mich? Es gilt. Nur bis zum Ende der Bibelschule. Ja, aber wenn ich so verliebt bin, was soll ich tun? Du, ich habe nichts dagegen, dass du verliebt bist. Ehrlich nicht? Darf ich verliebt sein? Natürlich darfst du verliebt sein. Nur behalte es gut für dich. Bis zum Ende der Bibelschule, behalte es gut für dich. Bleib mit der ganzen verliebten Romantik schön bei dir. Und verarbeite es. Freu dich, dass du so empfinden kannst. Sei Gott von Herzen dankbar für das schöne Mädchen oder für den lieben Jungen. Und bitte Gott, dass er dieses Gefühl in dir vertieft, dass du nicht nur vom Gefühl abhängig bist, sondern dass Gott es bestätigt. Und wenn du ein halbes Jahr lang mit diesem Gefühl leben kannst, und die Liebe sich vertieft, hast du nach dem halben Jahr eine gute Bestätigung, wahrscheinlich ist richtig. Wenn du in diesem halben Jahr merkst, es reißt dich so hin und her, dass du kaum noch vernünftig denken kannst, darfst du ganz, ganz zuversichtlich sein, dass es einfach nur deine Biologie ist, die dir so einen Strich durch die Rechnung macht und dich so immer so in Hochstimmung bringt und dich daran hindert zu tun, was deine Pflicht ist. Tu immer, was richtig ist, nie, was du empfindest. Wir hatten über Neujahr hier über diese gleiche Thematik gesprochen und unter anderem eine Fragestunde eingerichtet. Und da kam dann auf dem Zettelchen, anonym natürlich, Bernhard, ich habe mich in dich verliebt, was soll ich tun? Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ich war also, ich war ganz begeistert. Und dann habe ich das einfach gesagt, du hast dich also in mich verliebt, ich wusste ja nicht, wer das war. Offensichtlich auch von der Schrift zu schließen, 9-jähriges Mädchen oder was. Ich sagte, du weißt, wie du empfindest und du weißt, was Gott sagt. Ich bin verheiratet, sehr glücklich verheiratet, habe eine liebe Frau, 3 fröhliche Töchter, du darfst mich gern lieb haben, auf Abstand, Liebe, such für den anderen immer das Beste. Mir würde ein Eis gut tun. Nur du weißt, dass dieses Gefühl nie zu einer Romanze führen kann, nie zu einer Ehe führen kann. Deshalb nimm das Gefühl zur Kenntnis, sage Gott danke für das Gefühl, sag Gott danke für mich und dann lass dein Gefühl in den Wind schießen. Sag ihm Ade und Bye Bye und tu das, was richtig ist. Weh, wenn du das tust, was du fühlst. Viele Christen gehen daran zugrunde, viele verheiratete Christen, weil sie ihrem Gefühl nachgehen und nicht dem nachgehen, was Gott sagt. Auf den Einsätzen, die wir mit der Bibelschule haben, spreche ich mit so vielen christlichen Eheleuten, die an dieser Stelle auseinandergegangen sind, kaputt gegangen sind, weil sie ihrem Gefühl mehr nachgeben als ihrer Pflicht. Gott hat uns Pflichten gegeben und du sollst pflichtbewusst dein Leben gestalten. Ja, bitte? In diesem Buch. Ja, du brauchst dich nur auf das zu konzentrieren, was du schon verstanden hast. Alles andere darfst du getrost liegen lassen. Kümmere dich nicht um das, was du nicht weißt. Kümmere dich um das, was du weißt. Und es gibt viele Dinge, die du schon weißt, wahrscheinlich zu viele. Aber wenn ich nicht weit vorne, nee, macht ja nichts. Deshalb sollen wir jeden Tag in der Bibel lesen. Im Josua 1, Vers 8, schreib das auf. Josua 1, Vers 8. Lern den Vers auswendig. Da heißt es, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Und dann kommt der Zusatz,
dann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und du wirst es wohl ausrichten können. Wenn du also Tag für Tag in diesem Buch liest und vielleicht immer nur einen Satz oder eine Sache findest, die dich bewegt, die dich anspricht, wirst du langsam immer mehr finden, nur so ein Verdacht. Ja?
Ja.
Wir wollen immer das tun, was wir nicht wissen. Und sagen, was soll ich denn wohl dann tun? Was hat denn Gott dann mit mir vor? Piepschnurz, ist egal, das ist sein Problem, nicht deins. Du tust jetzt in deiner Situation, was jetzt richtig ist. Und wenn du nichts weiter weißt, wählst du nach bestem Wissen und Gewissen. Auf der Grundlage dessen, was du weißt. Soll ich entscheiden, ich dafür interessiert das. Du brauchst nicht auf irgendwelche besonderen Zeichen oder Unkenrufe zu warten oder auf Eulenschrei oder irgendeinen lieben Bruder oder liebe Schwester, die dir was einflüstert. Tu das, tu das, tu das, tu das. Ist nicht nötig. Das ist einfach tun, was Gott in seinem Wort sagt, nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist also nicht problematisch. Meine Töchter brauchen sich jetzt keine Gedanken zu machen, was sie später mal für einen Beruf erlernen wollen. Das ist zu früh. Sie müssen sich jetzt nur darüber Gedanken machen, wie sie das, was wir ihnen als Auftrag gegeben haben, zum Beispiel morgens muss die Kleine, die Fünfjährige, den Abwasch machen nach dem Frühstück und abends nach dem Abendbrot muss die Neunjährige den Abwasch machen. Darauf müssen Sie sich konzentrieren, das wissen Sie. Über andere Dinge brauchen Sie überhaupt keine Sorgen zu machen. Ist das verständlich? Okay. Achte also auf dein Gefühl. Ich kann es nicht genug betonen, weil so viele Christen, überhaupt die Menschen, treiben dahin, so gefühlsbetont leben. In Amerika ist es eine Lebensphilosophie geworden. Da sagt man nicht mehr, ich denke, man sagt, I don't feel like it. Ich fühle mich nicht dazu aufgelegt. Oder, I feel we should do this. Ich habe das Gefühl, wir sollten dies oder das tun. Ich empfinde so und so. Oder mein Gefühl sagt mir. Oder ich fühle jetzt mich nicht dazu aufgelegt. Oder wir sagen, ich habe keine Lust. Lass dich nie von diesen Dingen leiten, sondern immer nur von dem, was richtig ist. Tu deine Pflicht. Und je mehr du deine Pflicht tust, notwendiger, notfalls auch gegen dein Gefühl, umso pflichtbewusster, umso fröhlicher, umso widerstandsfähiger wirst du im Glauben. Christen, die jetzt in der gegenwärtigen Zeit zum Glauben kommen, haben keinen Widerstand, auf keinem Bereich. Deshalb verweltlichen sie und deshalb verwahrlosen sie, weil sie nicht tun, was richtig ist, sondern ihrem Gefühl Folge leisten. Punkt 6. Achte auf deine Freundschaft. Wir sind leichtfertig im Umgang mit unseren Freunden. Wir sind nicht sorgfältig in der Auswahl unserer Freunde. Du sollst bestimmt deinen gottlosen Freunden ein besserer Freund sein, aber du bestimmst die Maßstäbe. Du sollst bestimmt deiner gottlosen Freundin eine bessere Freundin sein, aber du bestimmst die Maßstäbe. Wenn du jetzt zu dem Punkt kommst, wo du Ausschau gehalten hast, wo du meinetwegen einen Bezug zur Welt gefunden hast, wenn du vielleicht 18, 19, 20 Jahre alt bist, bei manchen mag es schon mit 17 der Fall sein, dass du merkst, hier finde ich den, der eventuell für mich Partner fürs Leben werden könnte. Das ist die einzige Berechtigung, eine Freundschaft zu beginnen mit einem andersgeschlechtlichen Person, Freund, Freundin. Dass man die Absicht hat, wir wollen uns auf eine Partnerschaft, auf eine Ehe vorbereiten. Nur so eine Flirterei ist immer, immer falsch und unwahrhaftig. Und wenn du meinst, das könnte der Partner sein, achte auf deine Freundschaft. Simson hat nicht auf seine Freundschaft geachtet. Er hat sich irgendjemand gesucht, der ihm gefiel, ob die jetzt gläubig waren oder nicht. Wenn wir das gerade mal aufschlagen, Richterbuch, Kapitel 14. Richterbuch, Kapitel 14. Und ich lese euch einige Verse daraus vor. Und wir können es dann noch im Richterbuch Kapitel 16 nochmal studieren. Der wird ausführlicher behandelt, im Alten Testament, im Richterbuch. Habt ihr es? Nach Josua kommen die Richter. Josua kommt nach Mose. Mose ist ganz am Anfang vom Alten Testament. Richterbuch Kapitel 14, Vers 3, Vers 6 und, Entschuldigung, Vers 3 und 16 bis 17. Heißt folgendes von Simson. Simson war ja ein von Gott begnadeter Mann, der leichtfertig mit den Gaben umging, die Gott ihm anvertraut hatte. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, Ist denn nun kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder und in allem deinem Volk, dass du hingehst und nimmst ein Weib bei den Philistern, die unbeschnitten sind? Und Simson sprach zu seinem Vater, gib mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Ich will auf Biegen und Brechen haben, was ich gesehen habe. Acht auf deine Augen. Und die Eltern sagen, aber das ist doch kein gläubiges Mädchen. Das ist mir doch egal. Sie gefällt mir, ich will haben. Vers 16 bis 17. Auf der Hochzeit, eine Woche wurde Hochzeit gefeiert, da weinte Simsons Weib vor ihm und sprach, du bist mir Gram und hast mich nicht lieb. Du hast den Kindern meines Volkes ein Rätsel aufgegeben, hast mir es nicht gesagt. Er aber sprach zu ihr, siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt und sollte dir es sagen. Hat er den Philistern ein schwieriges Rätsel gegeben und wollte sie damit reinlegen und strafen. Vers 17, und sie weinte die 7 Tage vor ihm, da sie Hochzeit hatten. Was für eine Hochzeit. 7 Tage lang hatte dieses Weib ihm in den Ohren gelegen, bis er etwas tat, was er nie hätte tun sollte, aber am 7. Tage sagte es ihr, denn sie drängte ihn und sie sagte das Rätsel ihres Volkes Kindern. Und Simson wurde reingelegt. Ihr müsst den Zusammenhang lesen, um das besser zu verstehen. Das ganze 16. Kapitel zeigt noch einmal eine ähnliche Situation, wie Simson an dieser Stelle immer Schwierigkeiten hatte. Das ist die Delilah, wie er diese Frau haben will, weil sie ihm gefällt, wie diese Frau ihn reinlegt und er seine ganzen geistlichen Maßstäbe, seine ganze Beziehung zu Gott einfach preisgibt, weil er nicht auf seine Freundschaft achtet. Achte auf deine Freundschaft. Deshalb ist das, was ich euch am ersten das sagte, so wichtig. Ich gehe jetzt gleich noch einmal durch diese 4 Ebenen, auf denen sich unser Leben abspielt, die im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel uns gezeigt wurden, damit wir es noch einmal hier verdeutlichen können. Im 2. Korinther 6, Vers 14, im 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14, wird uns gesagt, dass wir nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen ziehen sollen. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14. Das hat zunächst gar nichts mit Freundschaft, mit Liebe, mit Ehe zu tun. Das geht hier um ein geistliches Grundsatzprinzip. Da heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Das heißt, du sollst keine Partnerschaft eingehen, das ist ja mit dem Joch gemeint, wo man an dem gleichen Joch zieht. In diesem Sinne ist die Ehe ein Joch. Nicht damit man miteinander leidet, sondern miteinander durchs Leben zieht. Miteinander im Leben arbeitet, miteinander etwas schafft, miteinander ein Ziel verfolgt und einer dem anderen zum Gehilfen wird. Für das Ziel, das man erreichen soll. Und wie kannst du mit einem in das gleiche Joch einsteigen, wenn der andere nicht glaubt? Wenn der andere nicht das gleiche Ziel hat? Deshalb sei nicht mit einem Ungläubigen im gleichen Joch. Acht auf deine Freundschaft. Such dir keinen Partner, der nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all seinen Kräften an Gott glaubt. Du schaffst dir selbst Unheil. Ich habe mit so vielen jungen Leuten zu tun gehabt, die so verblödet, so total naiv an dieser Stelle sind. Ich war vor einigen Wochen in Norddeutschland und hatte dort mit 3-4 Leuten zu tun, die sagten, ja, ich habe eine Freundschaft und mein Freund ist nicht gläubig, aber ich will ihm ein Zeugnis sein und ich will ihn für Jesus gewinnen und dann wollen wir heiraten. Ich sagte, wie blöd kannst du eigentlich sein? Wenn der dich jetzt sieht und du dich auf diese Freundschaft einlässt, was muss dein Freund getrost daraus schließen, wenn du das nicht so genau nimmst? Wenn du nicht den Maßstäben entsprechend lebst, die du vorgibst zu glauben, wenn du deinem Herrn nicht folgst, den du als Herrn bekennst, wenn du hier 2 Augen zudrückst und ihm entgegenkommst und sagst, wir können ruhig ein bisschen Liebe, Leidenschaft, Freundschaft haben, aber du musst dich irgendwann bekehren, dann wird er mit Recht daraus schließen. Wenn du als Mensch, der du doch Fehler hast, schon 2 Augen zudrückst, wie wird es mit Gott sein? Gott drückt noch viel mehr Augen zu. Warum soll ich mich also entscheiden? Ja, nur wenn es dein Freund oder deine Freundin ist, wirst du ihm die größte Hilfe sein, wenn du sagst, wir werden eine Freundschaft auf Abstand haben. Kein Liebeleid, kein Händchenhalt, nichts, bis du dich bekehrst. Das wird ihm die beste Hilfe sein, sonst wären wir jetzt zum Hintern. Du ziehst ihn nicht hoch, er zieht dich runter. Er nimmt dir deine Geistlichkeit weg. Du wirst deine Maßstäbe verflachen, weil deine Triebe stärker sein werden als deine Überzeugung. Ja, dein Glaube wird verflachen, du wirst unbrauchbar für Gott. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, die ich nie zur Norm erheben möchte. Es gibt so viel Trauriges. Wir hatten eine junge Frau hier im vorigen Jahr. die leichtfertig in die Ehe hineingegangen ist, mit der Absicht, ich will meinen Mann für Jesus gewinnen. Ihr Mann hat ihr eine Woche Urlaub gegeben. Und dann kam ihr Mann, nachdem sie 3 Tage hier war, Alkoholiker, Wüstling sondergleichen, seine Frau nach Strich und Faden verprügelt. Und wenn du einmal dich auf eine Ehe eingelassen hast, hast du ein Gelöbnis abgelegt, bis dass der Tod uns scheidet. Und diese Frau kam nicht mehr raus. Seit hätte ich das nur nicht so leichtsinnig getan. Und es gibt hunderte und tausende solcher Beispiele, wo Leute ihr Leben permanent unglücklich machen, sich selbst und den anderen unglücklich machen, weil sie leichtfertig in die Ehe hineingehen. Acht auf deine Freundschaft. Da war eben irgendwo ein Beitrag.
Ich muss sagen, es gibt Ärger. Es gibt immer Ärger mit den Schwiegervätern, hat der Hardy letzte Woche gesagt.
Ja, ja.
Mit Vater im Himmel und mit dem Vater im Himmel.
Ja, beide, das stimmt. Beide. Lass mich das noch einmal aufzeigen, um das zu verdeutlichen, damit ihr versteht, was ich meine. In Lukas 2, Vers 52, wird von Jesus gesagt, Lukas 2, Vers 52, wir haben das schon einmal kurz erwähnt, er nahm zu an Gestalt, er nahm zu an Weisheit, Verstand, er nahm zu an Wohlgefallen bei den Menschen, das ist die soziale, die gesellschaftliche Dimension zum Nächsten. Er nahm zu an Wohlgefallen bei Gott, das ist hier jetzt in dem Vers vertauscht. Er nahm zu in seiner geistlichen Beziehung zu Gott. Das sind die 4 Bereiche, auf denen sich dein Leben abspielt. Körper, Verstand, gesellschaftliche Bezug, geistliche Bezug. Jetzt hast du einen Partner, der Körper hat, der Verstand hat und der eine soziale Dimension hat. Aber geistlich ist er tot. Das Geistliche soll für den Christen das Entscheidende sein. Es soll den sozialen Bereich, mein Bezug zum Nächsten, den Verstandesbereich, die Art und Weise, wie ich denke, den körperlichen Bereich, die Art und Weise, wie ich empfinde, was ich mit meinem Körper tue, das Geistliche soll all diese Bereiche durchdringen und bestimmen. Mein ganzes Verhalten wird also von Gott her bestimmt. Wenn der andere dieses Leben nicht hat, in seinem sozialen Verhalten, in seinem Denken und in seinen körperlichen Bezügen von anderen Maßstäben bestimmt wird, von der Welt, wie kann er dich verstehen? Wie kann Liebe, die aufrichtig ist, zulassen, dass sich hier 2 Menschen auf eine Partnerschaft einlassen, wenn der andere immer vor mir stehen muss, wie der Ochs vom 9. Tor? Nimm nur diese 3 Eigenschaften, würdest du es für vernünftig halten, wenn jemand, der hier nichts hat, nicht denken kann, irre ist, verrückt ist? Würdest du ins Irrenhaus gehen und sagen, die gefällt meinen Augen, die will ich haben? Furchtbar hübsch, aber haut immer den Kopf gegen die Wand. Du sagst, ja, aber das macht doch nichts, das ist so ein süßes Mädchen. Ich will die haben. Keiner würde nur im Traume daran denken, sich an solchen Partner fürs Leben zu suchen, würde sagen, es ist leichtfertig. Es ist absolut leichtfertig. Das ist eine Zumutung für den anderen und für mich und für die Umwelt, in der wir leben. Und genau das Gleiche geschieht, wenn ein Geist nicht kein Leben hat. Nur das Geistliche drückt sich nicht unbedingt jetzt in sichtbaren Dimensionen so deutlich aus, obwohl es nachher im Gespräch, im Verhalten bestimmt zum Tragen kommt. Es ist ein Zeichen von Lieblosigkeit. Wenn ich mir einen Partner suche, der geistlich kein Leben hat, ich bin lieblos. Die Liebe verbietet es. Ist das verständlich? Deshalb achte auf die Freundschaft. Als ich da im norddeutschen Raum war, kam jemand zu mir und sagte, ich habe einen Freund und wir sind auf dem körperlichen Bereich zu weit gegangen und wir wollen es gerne revidieren. Und wie sollen wir anfangen? Ich sage, fang an zu beten. Oh, ich weiß nicht, ob er gläubig ist. Was ist das für eine Freundschaft? Sag mal, wie kann man sich überhaupt kennenlernen, wenn man nicht über die Dinge, die doch das Wesentlichste sein sollen, austauscht? Deshalb achte auf deine Freundschaft und beginne auf diesen 3 Bereichen Freundschaften zu schließen, weil sie unverbindlich und doch weiterführend sind. Weil sie es dir möglich machen, den anderen maximal kennenzulernen. Auf dieser Ebene kannst du den anderen nicht kennenlernen. Du kannst nur deine Gefühle steigern. Deshalb hüte dich davor und konzentriere dich auf diese 3 Bereiche. Achte auf deine Gefühle. Und dann als letztes, Punkt 7, achte auf den Herrn. Achte in allem, was du tust, auf die Führung Gottes. Gott hat versprochen, dich zu führen und zu leiten. Gott hat dich lieb. Und weil Gott dich lieb hat, wird er für dich immer das Beste suchen. Du brauchst keine Angst haben, was zu verpassen. Während der Bibelschule passiert es, dass da so Mädchen waren, die an einem Tag von 5 jungen Männern beglückt wurden. Du, Gott hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. 5 verschiedene, die zu dem gleichen Mädchen gingen. Das war also ein bisschen verwirrend für das Mädchen. Es gab an vielen Stellen, auch im Alten Testament, gegen den Willen Gottes viel Weiberei, aber nirgends viel Männerei. Dass eine Frau dann verschiedene Männer gehabt hatte, höchstens in Johannes 4, da hatte sie die aber nicht zur gleichen Zeit gehabt, die Frau. Gott hat dich lieb. Hüte dich vor diesem Slogan, Gott hat mir eindeutig gezeigt. Du hast das Empfinden, dass Gott dir gezeigt hat. Du meinst, dass Gott dir gezeigt hat. Achte Schritt für Schritt auf die Führung Gottes. Ich habe junge Leute getroffen. Wir hatten einen hier gehabt im letzten Winter, der kam vorbei und sagte, das Mädchen soll ich heiraten, Gott hat mir das gezeigt. Ja, fein, dann warte doch ab. Nein, jetzt oder nie. Ja, nein, ich muss dir das sagen, ich kann nicht mehr warten, sonst ist sie weg. Ja, aber wenn Gott es will, wie kann sie denn weg sein? Wenn Gott es wirklich will, Gott hat doch Zeit, lass es doch reifen. Warte doch ab, bis der Zeitpunkt kommt, bis Gott es für beide so bestätigt, dass ihr beide Gewissheit habt. Ich treffe junge Leute, die Angst haben, dass ihre Freundin oder das, was sie meinen, was ihre Frau werden oder ihr Mann werden sollte, ihnen durch die Lappen gehen könnte. Klar, was hast du eigentlich für ein Gottvertrauen? Als ich 15 Jahre alt war, kam ich zum Glauben an Jesus. Bevor ich zum Glauben kam, hatte ich eine Freundin gehabt, meine erste. Was heißt Freundin? Es war ein Mädchen, die mir gefallen hatte. Es war abgrundtief hässlich, vielleicht deshalb hat sie mir doll gefallen, ich weiß nicht. Sie war jedenfalls eine Persönlichkeit, ziemlich selbstbewusst, und ich hatte sie ins Kino eingeladen. Jetzt war ich mit meiner Freundin im Kino. Wir saßen gut auf Abstand, nicht, dass hier zwischen uns ein leerer Sitz war, so war das nicht, aber Händchen halt und sowas, das war nicht üblich und das hätte ich auch nie gekonnt und das lag mir nicht. Und wir saßen einfach und ich habe sie dann nach Hause gebracht und das war eigentlich das Hauptereignis, was ich noch von diesem Mädchen in Erinnerung habe. Und meine Mutter war stinksauer. Er sagte, oh, wie kann man nur mit 15 Jahren und du wirst so ein richtiger Casanova und katastrophal. Dann kam ich zum Glauben an Jesus. Und weil meine Mutter mir so in den Ohren lag, sprach ich mit dem Jugendleiter, der mich zu Jesus geführt hat. Und ich sagte, sag mal, was hältst du eigentlich davon? Ich habe eine Freundin und das ist eigentlich eine nette, saubere Sache. Und ich hoffe, dass sie sich auch mal bekehrt. Und ich bete auch für sie, dass sie richtig gläubig wird. Und ich sagte, wollt ihr heiraten? Ich bin 15. Ja eben, wollt ihr heiraten? Kerl, da habe ich nie dran gedacht. Ja, was wollt ihr dann? Einfach nur so. Es gibt nicht einfach nur so. Das ist unaufrichtig. Sag mal, glaubst du, dass Gott dich lieb hat? Natürlich glaube ich, dass Gott dich lieb hat. Glaubst du, dass Gott, wenn er dich lieb hat, Wert darauf legt, dass du irgendwas verpasst? Natürlich glaube ich nicht, dass Gott Wert darauf legt, dass ich irgendwas verpasse. Meinst du, wenn Gott dich lieb hat, dass er für dich sorgt? Natürlich glaube ich, dass Gott für mich sorgt. Meinst du, dass wenn Gott dich lieb hat, dass er einen Plan für dein Leben hat? Natürlich glaube ich, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Für mein Leben hat. Meinst du, dass Gott in seinem Plan auch deine zukünftige Frau schon kennt? Tja, nehme ich doch an, Gott weiß alles. Meinst du, dass dieses Mädchen deine zukünftige Frau werden wird? Ach, hoffe ich nicht, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Und es war überhaupt ein grandioser Gedanke. Und mit 15 Jahren fing ich an, für das Mädchen zu beten, dass ich später mal heiraten würde. Und die Freundschaft war erledigt. Das Mädchen wollte dann noch mit mir nichts mehr zu tun haben, als sie hörte, dass ich für sie bete und dass ich mit Jesus leben möchte. Das war ihr alles nicht so, lache nicht so. Und ich habe mit 15 Jahren angefangen, nicht unbedingt jeden Tag, aber doch sehr regelmäßig, für das Mädchen zu beten. Wer weiß, vielleicht hatte sie sich noch nicht bekehrt, wer weiß. Dass Gott dieses Mädchen bewahren möchte, dass er sie vorbereiten möchte, dass er sie glücklich machen möchte, dass er sie bekehren möchte. Und als ich dann, ganz kurz vorm Abi, meine jetzige Frau kennenlernte, das war die zweite Freundin, die ich dann hatte. Das war eine längere Freundschaft. Ich hatte also dazwischen nichts mehr viel mit Freundinnen und so im Sinn gehabt. Das lag mir nicht, weil ich wirklich glaubte, dass Gott für mich das Mädchen aussucht. Vielleicht war ich an manchen Stellen ein bisschen verklemmt und ein bisschen frauenfeindlich. Das kann schon sein, aber das hat offensichtlich nicht allzu viel geschadet. Das hat mich vor vielem bewahrt. Und ich habe, als ich meine Frau kennenlernte, ich war in England, ich habe sie dort gesehen, wie sie war dort in unserem Zentrum tätig, hat uns bedient. Ich habe festgestellt, sie kann gut dienen. Sie hat uns beim Essen, bei den Mahlzeiten immer das Essen gebracht. Dort ist es so üblich in den Speiseräumen, dass die Mädchen immer bedienen, das Essen auf den Tisch stellen. Sie hat das hervorragend gemacht, das hat mich begeistert. Dann habe ich mit Gott drüber gesprochen und dann habe ich ihr geschrieben, weil ich ja dann wieder wegfuhr. Wir haben nicht viel miteinander gesprochen. Und ich habe geschrieben und das Erstaunliche war, sie hatte, als ich wegfuhr, viel geheult. Das wusste ich nicht. Und die Mädchen da unter den Mitarbeitern sagten ja, also heulst du wegen dem? Brauchst du keine Sorgen zu machen, der lässt sich nicht auf Mädchen ein, ist nicht viel. Und 4 Tage später hat sie von mir einen Brief bekommen. Ich wusste nicht mehr ihren Nachnamen. Ich wusste gerade, wie sie im Vornamen heißt und nicht mehr das richtig. Und ich habe ihr geschrieben, gesagt, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott vielleicht mit uns zusammen was vorhaben könnte. Und ich möchte ihr das nur sagen, dass ich sie gern habe. Ich kenne sie nicht. Ich empfinde nur was für sie und kann mich doll täuschen. Und sie hatte Gott gebeten, ihr ein Zeichen zu geben. Wenn es wirklich von ihm wäre, dass sie was für mich empfindet. Sie hatte vorher noch nie einen Freund gehabt. Sie hatte, nachdem sie 1958, in dem Jahr, wo ich anfing, für meine zukünftige Frau zu beten, die Entscheidung für Jesus gefällt, kam zum Glauben. Und sie hat angefangen, jeden Tag für den Mann zu beten, den sie mal heiraten würde. Und es war unwahrscheinlich, wie wir dann über Briefwechsel mit viel Schwierigkeiten, auch wir haben viel Schwierigkeiten gehabt, auch in unserer Freundschaft, in unserer Partnerschaft, viele Dinge miteinander lernen müssen. Und würden wahrscheinlich, wenn wir uns wieder ineinander verlieben sollten, nachdem wir uns noch nicht gekannt haben und uns kennenlernen würden, wenn man das alles rückläufig machen könnte, von vorne anfangen, wir würden vieles anders machen, weil wir viel gelernt haben. Aber wir sind Gott unwahrscheinlich dankbar, dass er uns geholfen hat. Wir haben auf den Herrn achten wollen. Wir haben auf die Stimme Gottes achten wollen. Wir haben diese Partnerschaft im Gebet begonnen. Wir haben viel miteinander gebetet. Wir haben Gott um Bewahrung und um Weisheit gebeten. Weil wir Angst vor unseren eigenen Trieben hatten und wussten, das kann mit uns, mit jedem von uns durchgehen. Und wir haben Gott gebeten, uns zu helfen. Und es war so was Schönes, dass Gott hilft und eingreift, achte auf den Herrn. Schritt für Schritt, renn nicht voreilig einfach in so eine Partnerschaft hinein, achte auf den Herrn. Ja? Zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, nee, denn die Bibel sagt ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und vielleicht wäre ich später zu dem Punkt gekommen, ich glaube, eine ganze Reihe müssen sich darauf einstellen, besonders unter den Mädchen, dass sie eventuell keinen Mann kriegen und du kannst ja glücklich auch ohne Mann sein. Weil es eine Lebenserfüllung gibt. Das gibt nur viele, denen das Schwierigkeiten macht. Und es ist gut, Schritt für Schritt auf Gott zu achten, du musst nicht auf Biegen und Brechen Partner bekommen, ganz bestimmt nicht. Gott ist der beste Partner fürs Leben. Wir kamen in unserer Freundschaft zu dem Punkt, wo wir Angst voreinander hatten, und meinten, wir haben uns eigentlich so gern, dass die Gefühle, die wir füreinander empfinden, uns daran hindern, auf das zu achten, was Gott uns zu sagen hat. Und wo wir miteinander darüber sprechen, dann lass uns offen sein, auseinanderzugehen, damit wir für Gott brauchbare Werkzeuge sind, uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Und als wir zu diesem Punkt kamen, dass wir bereit waren, obwohl wir kurz vor der Verlobung standen, nachdem wir uns 5 Jahre gekannt hatten, wir hatten uns jetzt über Entfernung, meine Frau war in England, ich war in Deutschland, das ist nicht unbedingt ideal. Man muss auch nicht 5 Jahre sich erst kennen, bevor man sich verloben kann, ist auch nicht unbedingt ideal. Aber kurz bevor wir davor standen, mussten wir zu dem Punkt kommen, wo wir bereit waren, uns gegenseitig loszulassen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Damit Gott über unser Leben frei verfügen kann, hätte meine Frau nicht diese Bereitschaft gehabt, mich loszulassen, hätte ich diese Bereitschaft nicht gehabt, sie loszulassen. Ich glaube, ich könnte die Arbeit, die ich heute tue, nicht tun. Ich bin fast das halbe Jahr unterwegs, sehe meine Frau nicht und meine Kinder nicht. Ungefähr die Hälfte des Jahres. Meine Frau fragt sich manchmal, warum habe ich eigentlich geheiratet? Ich sehe meinen Mann gar nicht. Aber das ist dieses Loslassen. Sie gehört Gott, ich gehöre Gott. Gott kann über unser Leben frei verfügen. Deshalb achte Schritt für Schritt auf den Herrn. Im 1. Mose 24, ihr braucht es nicht aufzuschlagen, ich hatte euch dieses Kapitel genannt, wird davon gesprochen und wir werden morgen auf dieses Kapitel eingehen. Und ihr könnt schon mal daran arbeiten, werden viele praktische Hilfen gegeben für die Partnersuche, wie man vorgeht. Und da wird gezeigt, wie dieser Knecht auf den Herrn achtet. Schritt für Schritt nicht nur Gott benutzt, um jetzt das haben zu wollen, was einem selbst gefällt, sondern mit dieser Offenheit, alles Gott anzuvertrauen, loszulassen, mit dem Wissen, Gott meint doch immer nur das Beste für dich. Und wenn er dir einen Partner, den du meinst, lieb zu haben, nimmt, oder wenn das, was du dir gewünscht hast, nicht verwirklicht wird, du verlierst nichts. Gott wird dich 1000-fach entschädigen. Weil er immer nur das Beste für dich im Auge hat. Deshalb achte auf den Herrn. Schritt für Schritt achte auf den Herrn. Mit dem Partner zusammen, wenn das in der Freundschaft sich so entwickelt und entfaltet. Damit Gott euch führen und leiten kann. Noch eine Stelle, die könnt ihr gerade aufschlagen. Im 1. Mose 29. Da geht es um Jakob und um die Rebekka. Und viele meinen ja, ich bin so verliebt, ich kann einfach nicht mehr abwarten. und ich muss jetzt gleich heiraten und sonst drehe ich durch oder was weiß ich. Da wird es so schön gesagt, 1. Mose 29, Vers 20, als der Jakob, nicht Rebekka, in die Rahel verliebt war und die Rahel heiraten wollte, wurde ihm eine Auflage gemacht. Er war so verliebt, er wollte sie gleich zur Frau nehmen. Da sagte ihm der Laban, sein Onkel, der hat ein bisschen rumgelabert, hat ihm gesagt, also wenn du sie haben willst, vor 7 Jahren ist nicht. Du musst 7 Jahre dienen. Und jetzt kommt ein ganz schöner Satz, Vers 20, 1. Mose 29. Also diente Jakob um Rahel 7 Jahre und sie deuchten ihn, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Die Liebe war so stark, dass sie lange warten konnte. Es ist also kein Zeichen von Liebe, wenn man meint, nicht mehr warten zu können. Es ist ein Zeichen von Liebe, wenn man bereit ist, um der Liebe willen Opfer zu bringen. Ich spreche mit Studenten, die sagen, ja, wir können uns das nicht leisten, jetzt zu heiraten. Was heißt, ihr könnt es euch nicht leisten? Wieso? Ja, dann haben wir nicht mehr so viel Geld. Ja, dann habt ihr eben weniger. Oder ihr müsst warten, bis ihr fertig seid. Ja, ich kann nicht so lange warten. Hast du nicht lieb genug? Doch, eben, weil wir uns so lieb haben, können wir nicht warten. Irrtum. Weil ihr euch nicht lieb genug habt, könnt ihr nicht warten. Ja, wenn wir jetzt heiraten würden, dann würde es bedeuten, dass meine Frau nicht mehr studieren kann. Ja, dann studiert sie eben nicht mehr. Ja, sie will gern studieren. Ich dachte, ihr habt euch so lieb. Ja, ja, aber es ist doch blöde, wenn sie dann nicht mehr studiert. Wieso? Liebe kann doch Opfer bringen, oder nicht? Wenn Liebe nicht in der Lage ist zu warten, wenn Liebe nicht in der Lage ist, Opfer zu bringen, wenn Liebe nicht in der Lage ist, Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen, was ist das für eine Liebe? Deshalb achte auf den Herrn. Schritt für Schritt achte auf den Herrn. Du wirst feststellen, wenn du ihm dienst und zuerst nach seinem Reich trachtest, wird dir alles andere zufallen und 7 Jahre werden dir wie einzelne Tage vorkommen. Weil Liebe sowas Schönes ist. Gib dir Gott, dass er dich richtig liebesfähig macht. Dass du nicht nur deinen Gefühlen nachgibst, sondern ein guter Partner wirst und liebesfähig wirst. Und das Beste, um das zu lernen, ist, indem man anfängt zu dienen. Morgen mehr, wir gucken uns morgen das 24. Kapitel an und gehen das durch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Tschüsschen und später mehr.